So, ihr Lieben, heiße Phase. Heiße Phase im kühlen Frühling. Was heißt das eigentlich für Läuferinnen und Läufer, für Triathletinnen und Triathleten, für Verrückte und weniger Verrückte? Im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. So, wo sortierst du dich da jetzt ein?
Ja, gute Frage, Ralf. Schön erstmal, dass wir uns wiedersehen. Das ist gar nicht so lange her, dass wir uns gesehen haben. Denn genau. Wir haben die Gelegenheit am Shop ergriffen, uns kurz zumindest abends auf ein, zwei kalte Getränke noch zu treffen, zu später Stunde in Köln. Denn wir haben kürzlich, glaube ich, erst drüber gesprochen, warum es eigentlich so ist, dass zumindest ich gefühlt nie in der westdeutschen Region unterwegs bin. Und wir haben dafür eigentlich keine wirkliche Lösung gefunden. So die klassischen Städte, wo ich irgendwie für Veranstaltungen, Events etc. Vor Ort bin, das ist ganz, ganz oft natürlich Berlin, klar. Es ist aber auch häufig Hamburg. Es ist manchmal vielleicht noch Frankfurt. München ist bei mir vor der Haustür. Aber so diese ganze westdeutsche Ecke, eigentlich auch inklusive meiner schwäbischen Heimat, die findet fast nie statt. Insofern war das eine sehr schöne Gelegenheit, dass ich jetzt die FIBO das erste Mal erleben durfte, aber vor allem, dass wir uns abends noch treffen konnten.
Also tatsächlich hat das natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass, sagen wir mal so, die Wettbewerbsszene im Westen nicht so ausgeprägt ist, muss man ja leider sagen. Ja, klar gibt es in Köln ja Marathon und Halbmarathon und so weiter und so weiter. Hat nicht ganz das Ranking eben von den anderen großen Dingern, also Frankfurt, Hamburg, Berlin und so weiter. Und drumherum ist nicht so viel. Ne? Das muss man leider auch sagen. Klar, in Düsseldorf gibt es auch einen ganz okay Marathon. So, wir sind aber dann immer noch mit den beiden Städten im Rheinland, noch nicht im Ruhrgebiet. Ja, und im Ruhrgebiet leben 10 Millionen Menschen. Ja. Und so viel fette Sachen gibt es da nicht, ja. Und leider ja auch nicht mehr die großen Sportfeste, die es früher mal gab. Ja, ASV-Sportfest hier in Köln ist schon lange, lange nicht mehr existent. Bist du überhaupt mal gelaufen? Ich glaube nicht, ne?
Nee, leider nicht.
Ja, und das sind halt alles so Punkte. Es ist schade, ja, es ist wirklich schade. Ja, klar finden immer wieder so bestimmte Sachen statt, wo man mal hingehen kann. Aber das sind eben auch dann auf einem Level, wo man eben in seiner Region bleibt.
Richtig.
Ja, und da fährst du ja nicht 600 Kilometer, um da hinzukommen. Gut, Fitness und Bodybuilding ist natürlich genau dein Ding jetzt, absolut, ja, weil du ja voll ins Muscle Game eingestiegen bist. Aber tatsächlich, also erstmal ist das ja die größte Fachmesse in der Ausprägung weltweit, wenn ich das richtig weiß. Ja.
Ja.
Und es hat natürlich längst auch ein Ausufern in alle möglichen Bereiche des Sporttreibens, die schon bemerkenswert ist, ja, und crazy. Ich bin ja leider nicht da gewesen, weil ich arbeiten musste. Deshalb kam ich auch abends erst spät nach Köln zurück. Aber was hat dich da am meisten geflasht? Also jetzt mal abgesehen von den Muscle Men and Women.
Ja, da gab es wirklich also verrückte Gestalten, die da unterwegs waren, wo man sich auch gedacht hat, holy shit, wie ist das denn entstanden? Also ich fand es also ich fand es anstrengend, 2 Tage, muss ich sagen. Und es waren ja nur 2 von 4 Tagen. Es sind allerdings Wochenende natürlich die Tage, wo natürlich vielleicht noch mehr so klassisches Publikum da ist. Die ersten beiden Tage ist mehr so
Fachpublikum. Firmen,
ja, Fachpublikum, die auch dann große Gerätschaften kaufen oder sowas. Ich war ja primär auf die Einladung von Woodway vor Ort. Und klar, deren Laufbänder, die sind natürlich top-notch, also ja, high-end, was an da machbar ist. Auch dieses Anti-Gravity-Laufband beispielsweise, aber da reden wir dann auch von, sagen wir mal, in aller Regel irgendwo im unteren Einstiegssegment von 15.000 aufwärts und wenn du so ein Gerät nimmst, was viel vielleicht in Reha-Kliniken etc. zum Einsatz kommt, da reden wir von 70.000, 80.000 Euro. Das ist jetzt da niemand der da vorbeirennt und sagt, ach, mach mal einen Lustkauf mal kurz, sondern das ist natürlich dann eher irgendwelche.
Pack mir das mal ein da.
Das geht wirklich? Das habe ich auch gefragt, ob die Echt? Geräte, die dort auf was? Der Ausstellungsfläche sind, ob man die auch mitnehmen kann. Das ist jetzt, früher war das üblicher. Weil inzwischen irgendwie die Käufe sich eher nachlagern halt, dass du dann die Leads die Woche drauf dann umsetzt, aber es gab wirklich schon häufiger den Umstand, dass da jemand gesagt hat, das würde ich gerne mitnehmen, hier Cash irgendwie die Kohle hingepackt hat und dann einfach das Ding mit so einem Gabelstapler raus in seinen Transporter mitgenommen hat. Hat's wirklich.
Das ist sehr überragend. Ja,
habe ich auch nicht gedacht, das sind so Ausstellungsstücke, die brauchst du da, dachte ich.
Ja aber, gut, ich meine, irgendwo muss das Schwarzgeld hin, ne?
Ja, absolut. aber nee, es ist also das ist, das war spannend, das war aber auch diese Ausstellerhallen, sage ich jetzt mal, von Sportgeräten, die waren jetzt auch ein bisschen leiser, ein bisschen gechillter so, aber natürlich alles das, was irgendwo in Sportkleidung, also so Fitnessmarken gibt es ja da auch zuhauf, wie ich jetzt gelernt habe, wo auch die meisten Leute, die da vor Ort waren, das auch ja getragen haben. Oder diese Supplement-Geschichten, da gibt es ja ganz viele Sport, also Nahrungsergänzungsmittel oder Sportnahrungshersteller, Protein natürlich viel. Da war es dann ja oft auch richtig eventmäßig, ganz laute Musik oder irgendwelche lauten, weiß ich nicht, mit dem Mikro.
Und jeder Stand hat seine eigene Musik?
Ja, auch möglich. Ja. Es ist wirklich, also ein krasser Geräuschpegel. Und naja, wie gesagt, ich kenne nur Samstag und Sonntag. Sonntag war dann schon ein bisschen ruhiger wieder, aber Samstag kamen ja Felix und ich gegen die Mittagszeit an. Wir haben ja noch eine Station in Frankfurt gemacht auf der Anreise und ey, wir waren erschlagen, wie viele Menschen da drin sind. Also es ist ja wirklich keine kleine Messe, das ist ja riesengroß und durch diese Riesengänge wirst du einfach nur so durchgedrückt, also weil einfach voll ist. Ja? Und das ist ja nicht, dass du da umsonst reinkommst als Zuschauer, ja? Oder als Besucher. Das kostet ja auch, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, was der Tagespass kostet, aber also das ist jetzt nicht 10 Euro. Und das hat mich echt geflasht, was das für eine Sportszene und Sportindustrie ist, von der ich bislang, glaube ich, nur bruchstückhaft irgendwo mal in meiner Bubble mitbekommen habe. Es war natürlich auch so, das haben die, glaube ich, ganz clever gemacht, dass zeitgleich an diesem Wochenende auch ein großer Hyrox-Wettkampf in der Messe drunter quasi stattgefunden hat. Da gab es natürlich viele Synergien von Firmen, die da eh präsent waren, die aber vielleicht auch Partner sind, die man da nutzen kann, Blackroll und so weiter. Feels Like natürlich auch unser Partner hier im Podcast, die waren auch vor Ort und sind auch Hyrox.
Die haben ein eigenes Team bei Hyrox.
Genau, die haben sogar ein eigenes Profi- oder ja schon Leistungssportteam. Und da haben wir auch kurz die Leute gesehen. Und ja, Hyrox also ist ja, finde ich jetzt durchaus wirklich eine spannende Sportart, die sich da so entwickelt hat. Und war aber auch das erste Mal, das live zu sehen. Und das ist anders als jetzt ein klassischer Marathon. Es ist natürlich A, Indoor. Und B, hast du natürlich in der Indoor-Halle jetzt nicht wie in Berlin 500.000 Zuschauer. Das geht ja gar nicht, weil es einfach sich natürlich auch nicht über so 42 Kilometer Strecke verteilt. Aber es waren trotzdem relativ viele Zuschauer da. Dadurch, dass es ein zweitägiges Event war, hast du natürlich auch viele Leute, die am Vortag schon teilgenommen haben oder andersrum, die erst am Sonntag gestartet sind, schon vor Ort gehabt. Und ja, auch vielleicht alles ein bisschen too much mit Musik und so, aber ich konnte mich nicht von frei machen, dass es eine geile Stimmung ist und die Leute da auch richtig committed waren, die da mitgemacht haben. Und ja, in Tendenz eher eine junge Sportart, also teilnehmermäßig, ich würde jetzt mal tippen, die ganz breite Masse wahrscheinlich so zwischen, ja, keine Ahnung, 18 und 40, aber das heißt nicht, dass da jetzt nicht auch über 40 Leute teilnehmen, nur der Schwerpunkt sicherlich ein bisschen jünger, vielleicht auch, weil da der Erstkontakt irgendwie einfacher zu der Sportart ist aus dem Freundeskreis, keine Ahnung, aber das fand ich spannend, also war auch richtig, ja, ein bisschen amerikanisch auch kommentiert so, gerade wenn es dann auch um den Sieg oder so ging, aber war schon geil, also ich glaube, das macht schon Bock, vielleicht das auch als Team oder so zu machen, du kannst das ja auch zu zweit machen und war auch mal ein neuer Einblick auf jeden Fall, aber ja, 2 Tage reichen. Ich glaube, für die Leute, die da 4 Tage auf so einer Messe gearbeitet haben, holy shit, ey, pff, da bist du durch, da brauchst du, glaube ich, erstmal eine Woche Urlaub. Weil
alles. Weil mich tatsächlich jetzt schon mehrfach Leute angesprochen haben, wir müssen uns einfach mal eine Protagonistin oder einen Protagonisten aus der Hyrox-Szene holen.
Oh, wäre geil, ja, auf jeden Fall.
Weil das ja doch, so wie du sagst, das hat schon so einen Reiz, halt nicht nur von der Beobachtung, sondern das dann auch zu machen.
Ja.
Tatsächlich gibt es ja durchaus einige der retired Triathleten, die sich da versuchen, also allen voran Sebastian Kienle. Aber Daniel Unger hat das zum Beispiel auch schon mal gemacht und so weiter. Also das ist schon ein Kick. Viele Leute, die daran teilnehmen, kommen ja so aus der Crossfit-Szene, ne? Weil es eben schon auch mit Kraftausdauer zu tun hat. Also sagen wir mal so, nur rein von der Ausdauer kommst du dann nicht weiter, weil es eben auch wirklich so mit Widerstand halt Geschichten sind, ja, Bälle bewegen und so weiter und so weiter. Also da kommst du nicht jetzt nur als Läufer sehr weit nach vorne, würde ich mal sagen.
Genau.
Und wobei, es ist natürlich hochintensiv. Ne?
Genau, wir hatten uns auch noch mit einem großen, ja, Sports Nutrition Firma getroffen, die uns kennenlernen wollten und die haben auch einige von diesen Hyrox-Athleten unter Vertrag und da haben wir uns auch mal unterhalten, wie du, weil wir gesagt haben, was ist denn maßgeblich entscheidend, um da erfolgreich zu sein? Ich hätte gesagt, weil natürlich die meisten, die da teilnehmen und schnell sind, auch halt krasse Maschinen sind, jetzt nicht Bodybuilder-mäßig, aber natürlich schon auf jeden Fall Oberkörpermuskulatur am Start ist und ich dachte, okay, ohne das wird es gar nicht gehen und das wahrscheinlich ist es natürlich auch so, wenn du ganz nach vorne willst, kommst du um Krafttraining nicht umhin, aber hauptsächlich für dieses Schlittenthema ist halt eine gewisse Kraft wichtig, weil der Schlitten, glaube ich, ich glaube 150 Kilo wiegt und wenn du in so einer Profi-Segment startest, bei den Männern auch 180 Kilo und du musst den halt auf so einem kunstrasenartigen Teppich schieben und vor allem ziehen. Und wenn du da natürlich so wie ich nur 70 Kilo wiegst, dann tut man sich halt einfach kraftunabhängig mäßig, du hast halt keine Masse, die du da dem Ganzen entgegenstellen kannst, bisschen schwer. Die anderen Übungen, Skiergometer, Rudern, Ausfallschritte mit 20 oder 30 Kilo, weiß ich gar nicht genau, hinten drauf, das ist jetzt alles nicht verrückt, sage ich jetzt mal. Das kann man,
glaube ich, das, was du beim Krafttraining jede Woche machst.
Naja, also 20 Kilo ist ja wirklich nur eine Langhantelstange ohne Gewichte in der Olympischen. Klar. Das ist ja gar kein Hexenwerk. Ich glaube, da macht natürlich die Vorbelastung irgendwann eklig, ne? Weil du rennst ja zwischendurch, dann hast du schon Laktat und dann musst du Kniebeugen und so. Aber was die gesagt haben, und das fand ich total spannend, die haben gesagt, eigentlich kann man mit gutem Laufen mehr rausholen. Das hätte ich gar nicht gedacht, weil die gesagt haben, wenn du natürlich viel schneller rennen kannst als andere, aber trotzdem dich dann noch erholst, da spielt natürlich auch diese Erholung unmittelbar danach eine große Rolle. Also kannst du zum Beispiel 3,30 auf dem Kilometer halt auf einem ziemlich entspannten Level laufen, dann kannst du natürlich viel entspannter in die nächste Kraftübung reingehen und da dann halt All-In gehen. Und diese läuferische Klasse oder Fitness, die bringt jetzt ja nicht jeder einfach mal so mit, weil das ist ja dann trotzdem im Zweifelsfall schon eine wenn du 3,30 joggen kannst, dann kannst du auch einen Marathon in 2,20 oder so.
Ja, genau.
Also deswegen, das haben die gesagt, da kannst du eigentlich mehr mit Laufen gewinnen, als du mit Kraft gewinnen kannst. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, trotzdem musst du halt schwere Gewichte bewegen können. Und ich glaube, was haben sie gesagt? 60% würden sie sagen, macht Laufen aus und eher so 30, 40
das Kraft. Ach, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, ja. Ich hätte tatsächlich 40, 60 gesagt, ja, also hätte ich auch. Gegenlaufen. Ja. Was mir natürlich sehr gefällt, ist, dass du herausstreichst, dass die Präsentation ein American Style gewesen sei. Weil ich den Mann am Mikro sehr gut kenne.
Ach wirklich? Ja. Ah, witzig. Der hat da schon geil Alarm gemacht, wenn die dann bei der letzten Übung waren, die Wallballs und dann sprinten die noch ins Ziel. Ja. Das war schon geil.
Das war nämlich kein Geringerer als Hadi Töne, der die Stimme des Triathlonsports in Deutschland sich nennen darf. Also viele Veranstaltungen, vor allen Dingen auch die großen Veranstaltungen moderiert.
Hat er geil gemacht auf jeden Fall.
Und völlig überraschend mit uns im Trainingslager war, also im Camp war.
Cool.
Ja, und er hat tatsächlich, und das ist eine herausragende sportliche Leistung, er hat die 100 Meter Freistil-Challenge gegen Mary gewonnen.
Okay, dann kann
er hatte
was.
12, er hatte 12 Sekunden Vorsprung, aber er hat sie gewonnen.
Das ist schon.
Das ist trotzdem nicht langsam.
Ja.
Ne, also für alle, die schon mal ein bisschen schneller geschwommen sind, er ist 1,14 geschwommen, was wirklich sehr, sehr respektabel ist. Das musst du erstmal machen. Ne? Aber Hadi hat da auch gesagt, okay, das wird ein hartes Wochenende, weil so wie du gesagt hast, von morgens bis abends. Ne? Ja, weil diese Veranstaltungen, die haben ja gemacht. X Runden.
Genau.
Ja, und dann jedes Mal, ja, aber American Style, super präsentiert, gebe ich ihm weiter.
Ja, ich fand es wirklich hammermäßig. Also Felix und ich sind wirklich, wir haben am Sonntag gesagt, wir schauen da kurz vorbei, wir kannten noch jemanden, der da mitgemacht hat. Und haben gesagt, wir schauen auf jeden Fall mal kurz runter, dann bleiben wir da eine halbe Stunde, Stunde und filmen ein bisschen was mit und so. Und am Ende waren wir 3 Stunden da und haben, glaube ich, 2 Stunden angeguckt, okay. Weil dann kam nach dem Rennen, dem allgemeinen Rennen, da gibt es auch verschiedene Klassen, wie du eingeteilt bist, gab es noch ein Profirennen der Frauen dann. Oh, die waren ja auch total krass, also auch schon, wie die Frauen losgerannt sind, leck und mio, hey. Das war schon auf jeden Fall Power und dann waren wir irgendwie 3 Stunden da unten in der Halle und haben uns das da gegeben und das ist halt sehr... Es ist sehr kurzweilig zum Zuschauen, weil, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das, wahrscheinlich werden Weltmeisterschaften, die werden vielleicht schon irgendwie übertragen, weil ich glaube, das ist eigentlich ein ganz geiler Sport, um das auch zu übertragen. Du hast eine relativ kleine Fläche, die du eigentlich abbilden musst mit Kameras, aber eine wahnsinnig hohe Ereignisdichte und eine hohe Abwechslung. Es passiert ständig was, dann ist das Rennen, dann ist wieder die nächste Übung, dann kannst du ja da von Person zu Person könntest du umschalten, wie macht der das? Und am Ende ist ja trotzdem der Top. Also wir haben gelernt, wenn du es unter 60 Minuten oder 60 Minuten knapp drunter machen kannst, dann bist du schon richtig, richtig gut. Aber die absoluten Tops machen das, glaube ich, in, weiß nicht, 50, 52, 53, 54 Minuten. Und das ist jetzt ja keine lange Zeit eigentlich. Also für.
Ja, aber in dem Intensitätsbereich ist es schon lang.
Ja, also das schon, natürlich. Ich meine nur für die Präsentation des Events. Okay. So. Das ist eigentlich total, da passiert ständig was. Und irgendwie ist auf einmal das Rennen dann schon in der finalen Phase. Das geht so schnell. Das ist echt cool. Klar, gut, wir waren jetzt das erste Mal da, da gibt es halt viel einfach zu beobachten, zu entdecken, was für Technik macht der, was macht der, trinken die was, trinken die nichts, was für Schuhe haben die an, gibt natürlich Leute mit Carbon-Schuhen, wobei da denke ich mir, ist dann teilweise doch ein bisschen enger. Das ist ja dann ein, nicht Parcours, aber es ist ja, weiß nicht, was war das, eine kleine und eine große Runde, die du halt so laufen musstest.
Für Springen und so ist das doch Carbon-Schuhe Quatsch.
Stelle ich mir auch nicht so geil vor. Irgendwie auf so Wallballs, dann musst du ja tief in die Hocke und dann wieder hoch auf den hohen Schuhen. Gab Leute, die hatten ganz flache Schuhe an, wie früher, so die klassischen Flats, was wahrscheinlich für das eigentlich, finde ich, auch geeigneter ist. Und alles Mögliche. Manche hatten Handschuhe, manche hatten keine.
Wo ich mir auch denke, wir sind ja da nur Beobachter bis jetzt. Ne? Wir müssen uns dem mal zuwenden und da mal eine Expertin, auch mal starten. Ja, auch das, ja.
Oder jemanden einladen.
Auch nicht schlecht.
Genau, das wäre auch
cool. Ich kann euch jetzt schon sagen, es wird auch noch eine ganz spezielle Challenge geboren werden, heute im Gespräch mit Flo Neuschwander. Ja, also könnt ihr euch schon mal darauf freuen, weil das ist wirklich eine endgeile Challenge, die da geboren wird. Ja, also die müssen wir eigentlich machen. Ja, aber mehr dazu später. Ja, aber wo wir schon bei, also du hast eigentlich unseren neuen Partner schon zweimal genannt, aber in einem anderen Kontext. Ja. Auf jeden Fall hast du ja schon gesagt, dass auch völlig überraschend Hyrox eine Menge mit Trinken zu tun hat, Menge mit Energie zu tun hat, eine Menge mit Hydrieren zu tun hat, ja, und im Zweifel auch mit Dehydrieren zu tun hat. So Leute, wenn ihr euch was Gutes tun wollt in all diesen Bereichen, ja, haben wir Holy, unseren neuen Partner, und wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat, an Bord. Und wie sollen wir sagen? Ich sag mal ein Claim, no Bullshit, ne? Kein Zucker, keine künstlichen Aromen. Das ist das Entscheidende dabei.
So sieht's aus. Ein Produkt aus Deutschland. Und wir wissen ja alle, es kommen jetzt auch die wärmeren Monate wieder. Die meisten von uns hier treiben Sport. Das heißt, Trinken ist natürlich das A und O. Und viele sagen halt, hey, Wasser trinken, ja, okay, aber irgendwie, ich verliere vielleicht auch viele Elektrolyte durch den Sport oder ich brauche auch gerne mal was mit Geschmack, aber ich will dann jetzt auch keine Limo trinken wegen Zucker und so weiter. Dann ist natürlich Holy für euch prädestiniert, möchte ich sagen, denn da gibt es drei Produkte, die eben darauf setzen, dass eben kein Zucker drin ist, kein Taurin, nur natürliche Aromen und Farbstoffe. Und da gibt es einmal gibt's einen Eistee, es gibt aber vor allem auch ein Hydrate-Produkt, also quasi für Elektrolyte, und es gibt ein Energy-Pulver. Das Energy-Pulver ist ganz gut, finde ich, muss ich sagen, aus Selbstversuch geeignet, wenn man zum Beispiel ein geiles Krafttraining machen will oder eine intensivere Laufeinheit, weil da natürlich ein bisschen Koffein mit drin ist, und da ist man auf jeden Fall dann on fire, würde ich mal sagen. Ich bin absoluter Fan vom Energy, aber auch vom Hydrate, muss ich sagen. Also die habe ich wirklich die letzten Wochen weggesuchtet. Und das Ganze könnt ihr eben online bestellen. Da gibt es auch ein Starter Pack Deluxe, wo ihr eben alle drei Produkte ausprobieren könnt. Und wir haben natürlich für euch auch einen Rabattcode, der heißt Bestzeit5, oder ihr klickt einfach auf den Link weareholy mit Y geschrieben .de/bestzeit weareholy.de/bestzeit. Da gilt das natürlich dann genauso. Den Link werden wir natürlich in die Shownotes reinpacken. Und ja, ich bin eigentlich täglich damit unterwegs, nach dem Sport gerne, wie gesagt, Hydrate. Und wenn man mal ein bisschen Gas geben will oder wenn man vielleicht auch eine lange Autofahrt hat, da hatte ich eine Menge in den letzten paar Wochen, dann ist es auch ganz angenehm, im Auto was zu trinken, was dann auch wach hält. Da ist natürlich Energy sehr, sehr gut. Geschmacksrichtung gibt es auch eine ganze Menge. Ich finde alle ganz cool. Ich muss sagen, Raspberry Raptor fand ich ganz cool. Die haben alle coole Namen. Ne? Ist natürlich mit Himbeere. Aber es gibt auch Kaktus, gibt Citrus, Cobra, dementsprechend was Saures. Schaut euch das alles gerne mal an und schlagt da gerne zu.
Ja, ich habe heute noch intensive Radeinheit, also da weiß ich auf jeden Fall schon, da kommen die Mischungen direkt ans Fahrrad. Ja, ja, es ist ein bisschen regnerisch heute. Wahrscheinlich mache ich es auf dem Hometrainer. Ist so ein bisschen Intervalle abfahren, ist auch ein bisschen angenehmer, und man kann halt die Verpflegung da sauberer machen und dann natürlich sich entsprechend die Flaschen da vorne direkt hinstellen. Das ist ein bisschen einfacher. Außerdem sind ja heute auch noch zwei Radrennen, die ich ja auch noch unbedingt gucken muss. Ja, also ja, dann mache ich das. Dann ist der Anreiz mehrfach gegeben, nicht bei 12,5 Grad und leichten Nieselregen nach draußen zu gehen. Ist zwar eigentlich meine Temperatur, aber drinnen ist auch okay. Ne? Würde auch gehen.
Ja, also ich sag mal, für den Part, dass du natürlich vielleicht auch Radrennen verfolgen möchtest, ist es natürlich wahrscheinlich auf der Rolle angenehmer.
Ja.
Oder wie lange würdest du denn Radfahren wollen? Reicht das? Ja.
Ne, das ist gar nicht eine Frage der Länge, sondern ist, das Radrennen ist viel länger. Nee, das ist ja, Intervalle gehen ja ein bisschen schneller. Ich glaube, das ist so 1,5 Stunden Programm ungefähr.
Okay.
Also, dafür lohnt sich ja das Rausgehen kaum. Da ziehst du ja noch nicht mal die Schuhe an.
Bis du angezogen bist und draußen bist, da bist du schon fast wieder zurück
Ne, da
wahrscheinlich.
läufst du ja in Adiletten. Bist du
Wir
denn eigentlich schon so wettkampfmäßig, also so leicht vorbereitet?
vorbereitet auf was ist denn? Ich überlege gerade, was überhaupt der nächste Wettkampf ist. Ach so, Wings for Life. Ja, Wings for Life kriegen wir hin. Also ich sag mal so 20, 30 Kilometer, sowas kann man ja immer laufen. Also da muss man jetzt sich nicht so speziell. Nein, don't do this at home. Also, wenn ihr 20, 30 Kilometer laufen wollt, solltet ihr euch auf jeden Fall vorbereiten. Aber ich war natürlich mit Felix laufen in Frankfurt am Samstag. Da haben wir festgestellt, dass knapp über 4 Minuten auch immer noch gut möglich ist. Und nee,
Dann bist
ansonsten.
du aber schnell gelaufen auf dem Laufband und fandst das schnell.
Ja, ach ja, das war ja natürlich auch so ein Ding. Da haben wir natürlich so ein bisschen die verschiedenen Laufbänder durchgetestet. Eins habe ich ja hier drüben, das Forefront. Da gibt es aber auch noch eine lange Version davon. Auch mega geil. Gerade wenn man halt, ja, ich bin jetzt ein großer Läufer, auch einen langen Schritt hat, fühlt man sich da ja echt nochmal, weiß ich nicht, man hat da ja nicht das Gefühl, dass du runterfällst, aber auf dem langen Laufband fühlt man sich trotzdem nochmal ein bisschen wohler. Ist aber natürlich auch eine Platzfrage, wo man das irgendwo reinstellen kann. Und da hatten wir dann halt gemeint, hey komm, so ein bisschen Marathontempo könnte man schon mal testen, ob das noch geht. Und ja, 19,1 km/h, das ist eben die Pace, die ja für eine 2:12:15 damals gereicht hat sozusagen. Habe ich aber auch festgestellt, so mit einem Jahr Abstand zur Profikarriere fühlt sich's gar nicht mehr so geil an. Also es ist machbar, aber es ist auch okay, wenn es nur 2 Kilometer sind und nicht irgendwie 42. Das haben wir gemacht und dann natürlich im gleichen, also im Vergleich dazu dieses Anti-Gravity-Laufband, da kann man eben einstellen, mit wie viel Prozent Körpergewicht man da drin läuft. Also wir hatten dann halt mal gesagt, wir machen 80%, das heißt bei 80% bin ich quasi ja 14 Kilo leichter und haben da mal 19,1 km/h eingestellt. Und da muss ich sagen, ja, in der Halle ist recht warm gewesen und ein bisschen stickig, aber ansonsten hat sich das halt einfach so angefühlt, als ob du vom Bauchgefühl, als ob du 10 Sekunden langsamer rennst. Also da hat sich so eine 308 eher
Okay.
angefühlt wie so eine 320. Ist jetzt nicht ganz unanstrengend, das ist natürlich auch flott, aber es ist also ein eklatanter Unterschied logischerweise. Und das hätte man da auf jeden Fall noch ein bisschen länger aushalten können. Da hat ja selbst Felix sich mal hingestellt und gesagt, ach Mensch, hey Philipp, weiß gar nicht, was du hast hier.
Geht, ne? Ja.
19,1 ist doch eigentlich ganz, ganz machbar.
Ist so machbar. Ja, dann kommen wir, glaube ich, mal zu unserem Gast, ja, der auch ganz neue Wege bestreitet.
Ja, auf jeden Fall. Also Florian Neuschwander sollte den meisten hier ein Begriff sein. Ist bei uns ja auch schon zweimal zu Gast gewesen. Wird jetzt hier quasi in die Champions League hier aufsteigen. Unserer Residence, möchte ich mal sagen. Hier hatten wir ja schon einige wenige, die kannst du an einer Hand abzählen, die schon bei uns dreimal zu Gast waren. Es ist natürlich der Wings for Life World Run vor der Tür. Wir haben mitbekommen, er arbeitet erstmals mit einem Trainer zusammen in seiner Karriere. Auch ganz spannender Schritt. Und wir sind natürlich grundsätzlich interessiert, wie sein Training jetzt so aussieht, was er sich für den Wings for Life World Run vorgenommen hat. Und na, das Jahr ist ja noch jung, was dann vor allem im weiteren Jahresverlauf für ihn vielleicht noch ansteht. Ist immer spannend, mit ihm zu sprechen und wir freuen uns, dass er sich einmal mehr für uns Zeit genommen hat. Ich würde sagen, holen wir ihn doch direkt hier mit dazu.
Ja, und damit herzlich willkommen, lieber Flo, bei uns im erlauchten Kreis der Mehrfachgäste. Wir haben schon kurz überlegt, Laura Hottenrott auf jeden Fall, Sabrina Mockenhaupt auf jeden Fall, Kai Pflaume auf jeden Fall. Und jetzt, ne, zum dritten Mal bei uns, immer wieder gerne. Ja? Welcome.
Ja, hi, danke, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne. Wir haben vorher auch schon ein ganz kurzes Wetter-Update gemacht, ja, weil der Flo ja ein bisschen höher wohnt als wir. Ich finde es eigentlich gerade so nicht unangenehm mit ein bisschen frischerer Luft, nennen wir es mal so. Aber bei euch ist dann gleich Winter,
Also
ne?
wenn ich das schon wieder höre bei
Ja,
Ralf, er genießt in Köln ein paar kühlere Temperaturen, das ist dann bei ihm halt wahrscheinlich so 20 Grad statt 30 und bei uns ist halt
nee,
direkt schon
16.
Minusgrade wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Flo, bei mir ist auf jeden Fall knapp über dem Gefrierpunkt, bei dir wahrscheinlich noch ein bisschen kühler, nehme ich an.
Ja, heute Morgen hat es geregnet und jetzt eben bin ich kurz hoch Und ja, jetzt ist alles weiß, also komplett ekelhaft. Komplett ekelhaft. Also sag mal, heute werde ich wohl aufs Laufband gehen, definitiv.
Du lebst in den Bergen, lebst in einem Wintersportort und dann ist Schnee aber ekelhaft, das hast du aber falsch gekauft, oder?
Na, es kommt auf an halt. Wenn jetzt mal richtig Schnee wäre, irgendwie mal für 3, 4, 5 Wochen so am Stück so richtig, dass man echt die Ski kontinuierlich auspacken kann, dann macht es auch Sinn. Aber immer da so halb ist irgendwie... Das war ein schlechter Winter, kann man so sagen.
Ja, okay. Du bist aber in dieses Skilanglauf-Game da erst eingestiegen oder warst du da vorher schon drin?
Nö, also vorher ab und zu, so keine Ahnung, am großen Feldberg im Taunus kann man ja ab und zu.
Ja, gut, aber das ist auch eher selten, dass da mal Schnee liegt.
Auch eher, richtig, ja. Genau, auch eher selten. Ey. Aber hier habe ich halt angefangen mit Skitouren gehen und so. Also Skilanglauf weniger, 2, 3 Mal oder so im Jahr. Eher Skitouren, wenn Schnee da ist, ja.
Nee, weil ich dachte, du hättest das als Trainingsmittel eingebaut, weil das ja Sinn machen kann in den Alpen, ja.
Nein, im Winter ist tatsächlich immer der Plan hier, eigentlich 3, 4 Skitouren zu machen die Woche und nur 2, 3 Mal zu laufen und noch sonst Rad auf der Rolle zu fahren. Aber dieses Jahr war halt echt ein richtig schlechter Winter und irgendwie dann nochmal eine halbe Stunde extra mit dem Auto fahren, hatte ich dann auch keinen Bock für irgendwo Schnee zu suchen. Und von daher bin ich halt den Winter eigentlich durchgelaufen, sozusagen.
Hilf uns nochmal, Skitouren, das ist dann mit Fällen irgendwie den Berg hoch und dann, aber also alpin dann runterfahren, ne?
Genau,
Was ist der Trainingseffekt? Was hast du da für einen Puls? Was passiert da?
Na gut, Trainingseffekt ist halt ganz klar. Also Kraftausdauer, Langzeitausdauer, eigentlich ist man dann meistens, wenn man die Skier anzieht, schon lang unterwegs, also quasi lange Grundlagenausdauer eigentlich hauptsächlich. Also ersetzt quasi so einen richtigen langen Lauf und man hat halt noch die Höhenmeter, die dann reinkicken und das gibt halt ordentlich Power.
Und Höhenluft.
Und ja, Höhenluft eher weniger bei mir. Bei mir geht es nur bis, ja, sagen wir mal, vielleicht bis 2000 Meter hoch. Und da hat man eigentlich noch nicht so wirklich den Effekt, weil oben direkt abfällen und runtersausen, dann ist man eigentlich nicht wirklich in der Höhe.
Ja, ja. Und wahrscheinlich hast du dann auch noch nicht mal einen Germknödel oben, weil du irgendwo am freien Berg bist. Ja.
Nee, oben zieht es dann meistens dann schon recht frisch. Dann schnell vielleicht noch ein frisches Unterhemd anziehen, Jacke an und direkt wieder runter. Und dann hat das Ganze je nachdem 2, 3, 4 Mal, je nachdem, wie lang die Steigung ist. Aber ja, das macht schon Bock. Nur dieses Jahr war halt echt schlecht. Also dann hatte ich auch keinen Bock, wenn der Schnee so schlecht ist, da Ski zu fahren. Und dann war ich doch mehr auf dem Laufband oder sogar draußen, weil der Winter war echt relativ mild.
Weil du ja gerade schon so ein bisschen erzählt hast, wie bei dir das Training im Winter aussieht, das klingt auf jeden Fall ja vielseitig. Gib uns mal ein Feeling, was ist so dein aktueller Trainingszustand? Also einfach, weil ich glaube, das. Nein, also weil.
Er wollte mal kurz hören, ob du überhaupt noch so im Game bist.
Nein, das stimmt dir hier in eine ganz falsche Richtung. Ich meine nur, weil du bist ja immer noch. Du bist ja immer noch gut unterwegs, hast immer viele auch, teilst ja auch extreme Projekte. Und ich glaube, manchmal können sich die Leute gar nicht so richtig vorstellen, wie trainierst du das? Also was ist da dein wöchentlicher Umfang? Vielleicht denken auch manche, du trainierst jeden Tag 2-mal am Tag. Also auch um den bisschen vielleicht da auch gewisse Illusionen zu nehmen. Und wie wir ja gerade schon rausgehört haben, ist zumindest wahrscheinlich saisonabhängig bzw. jahreszeitabhängig gar nicht immer nur Laufen bei dir angesagt.
Genau, ja. Ja, im Winter halt versuche ich schon, viel alternativ zu trainieren, weil die Höhepunkte ja meistens irgendwie erst für mich halt zum Beispiel der Wings for Life World Run ist im Mai. Von daher macht es eigentlich Sinn, im Winter nicht hart zu ballern. Ab und zu mal, wenn man Bock hat oder so, aber eigentlich eher Grundlage, versuche ich halt eher auf Ski zu machen, vor allen Dingen auch auf der Rolle. Im Keller hier, ich stehe gerade auf meinem Laufband, viel mache ich natürlich auch auf dem Laufband. Und aktuell ist die Form eigentlich sehr gut. Ich habe seit ersten tatsächlichen Coach.
Ganz spannend, ja. Du musst auf jeden Fall noch mehr erzählen.
Über diese lebensverändernden Abschnitte musst du uns noch mal dann genauer instruieren, ja.
Ja, ist vielleicht für den einen oder anderen ganz spannend. Ab 1.1. tatsächlich trainiere ich mit dem Coach und schon eher gezielt. Natürlich, ja, habe ich Highlights jetzt wie den Wings for Life World Run am 5. Mai. Ist eigentlich mein Hauptziel und ja, wir haben schon 1, 2 Aufbaurennen gemacht und ja, Mal gucken, wie das so läuft. Aktuell ist die Form halt schon, eigentlich würde ich schon sagen, ziemlich gut. Also ich, obwohl ich jetzt keine so richtig harten Intervalle gemacht habe, also alles war eher so im Marathon-Tempo-Bereich, ja, würde ich mir im Moment schon gute Zeiten zutrauen. Mal gucken.
Also die erste Frage ist ja, du bist jetzt ja nicht mehr ein Athlet in den Juniorenjahren. Warum hast du denn vorher nie mit dem Trainer trainiert?
Ja, ich war mal jung irgendwie und ein bisschen verrückt drauf oder so. Nee, es hat ja auch so geklappt. Also ja, eigentlich bin ich ja immer das gerannt, was ich ungefähr auch so rennen wollte im Wettkampf. Nur jetzt irgendwie, keine Ahnung, über den Winter war irgendwie alles ein bisschen zäher und letztes Jahr lange ja verletzt gewesen. Und dann wusste ich irgendwie nach der Verletzung auch nicht so recht, für was will ich trainieren oder wie will ich trainieren. Manchmal stehe ich dann vor der Haustür, warte, bis mein GPS auf der Garmin erscheint und denke mir so, ja, was trainiere ich denn heute eigentlich irgendwie? Ich hatte keine so richtige Idee mehr. Und dann dachte ich mir, oh, komm, einmal im Leben noch einen Coach holen und so. Und ja, der schickt mir halt mein Training, wie wahrscheinlich bei anderen auch, dann einfach auf die Uhr. Und dann gucke ich irgendwie 2 Tage vorher, okay, was steht, keine Ahnung, heute zum Beispiel auf dem Plan. Dann schalte ich die Uhr an und trainiere das eigentlich alles so einfach ab. Und der Vorteil ist halt, ich muss nicht groß nachdenken. Also man verschwendet keine Energie irgendwie dran. Oh, oder man zerbricht nicht den Kopf, was muss ich heute trainieren, was will ich trainieren. Und es, natürlich ist es auch strukturiert.
Ja, also das ist ein ganz spannender Punkt, den du ansprichst. Also Flo macht das jetzt ja, wie Ralf schon angedeutet hat, schon ein paar Jährchen. Da geht es ja dann gar nicht darum, dass du nicht weißt, wie Training funktioniert oder wie man einen Trainingsplan aufbaut oder sowas. Also ich hatte wirklich, bei mir war es eher so, ich hatte einmal eine Phase von circa einem halben Jahr, wo ich mich selber trainiert habe und dachte auch, ja, mein Gott, man weiß alles und so weiter. Ich habe mich wahnsinnig schwer damit getan, objektiv gegenüber sich selbst zu sein und vielleicht auch in manchen Phasen dann eine Entscheidung getroffen, die von außen betrachtet, also smarter gewesen wäre, das anders zu lösen. Also gerade wenn es mal nicht läuft, dann neigt man natürlich dazu, vielleicht noch härter trainieren zu wollen, statt mal einen Fuß vom Gas zu nehmen, vielleicht ein bisschen Luft dran zu lassen, damit Reize auch wieder anders wirken können. Und ich fand es eigentlich immer extrem bereichernd, auch die letzten Jahre nochmal so einen ganz anderen Einblick zu bekommen bei Renato Canova, wie unterschiedlich dann Trainer. Am Ende ist ja alles bekannt, du hast ja so ein Baukastenprinzip, wie du so Trainingspläne bauen kannst, logischerweise auch in welchen Intensitäten. Ich fand es trotzdem auch da interessant, einfach nochmal auch zu einer späten Phase meiner Karriere einen neuen Input zu bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass das bei dir vielleicht ähnlich ist, weil du hast ja schon angedeutet, dass die vielleicht kleine Änderung in Anführungszeichen, die ist, dass du jetzt aktuell etwas sanfter trainierst, sanfter bezogen auf die Intervalle in einem gemäßigten Bereich, jetzt nichts Extremes, alles so im Schwellenbereich, Halbmarathon, Marathon-Pace. Und ich weiß, glaube letztes Jahr, oder ja doch letztes Jahr bist du in Bad Füssing doch auch gelaufen, meine ich. Gibt es, glaube ich, auch ein YouTube-Video von dir dazu. Und da bist du ja, also warst du auch schon richtig fit, das war dann wahrscheinlich Anfang Februar muss das ja gewesen sein. Und da bist du ja um die 30 Minuten, glaube ich, gelaufen, ne?
Ja, 30:27, also das war ja fast noch Bestzeit. 30:12 ist meine Bestzeit auf der Straße. Also war ich selbst überrascht, aber das kam halt einfach, ja, warum das so zustande kam, war eh klar, weil ich halt im November, Dezember, Januar halt hart geknüppelt habe, also harte Intervalle. Und na gut, ne, es kommt da immer drauf an, was man erreichen will, welcher Wettkampf ist dein Highlight oder so. Natürlich, wenn man im Februar Topform hat, dann kann man die natürlich nicht bis ewig ins Jahr rein halten irgendwie. Und bei mir war es dann auch oft so, dass ich die Form einfach schon im Februar, März hatte. Meistens war es echt immer so, dass ich Februar, März schon in Topform war. Aber zum Beispiel dann halt bis zum Wings for Life World Run am 5. Mai ist dann halt noch 3 Monate. Ist dann halt schwer, die Form zu halten. Meistens geht es dann eher nochmal nach unten. Und so war jetzt auch der Plan. Also dieses Jahr im Winter nicht so, oder jetzt im Winter nicht so hart trainiert. Und eigentlich echt mal, ja gut, ich war noch 2-3 Mal krank im Januar. War auch ein bisschen zäh, aber eigentlich jetzt ja sehr vernünftig trainiert, 10 Wochen und alles eigentlich zielgerichtet auf dem Wings for Life. Und jetzt hoffe ich halt, dass ich dann dort meinen Peak habe. Und ja, das ist eigentlich so das Hauptding, denke ich, dass man echt mal vielleicht zur richtigen Zeit den Peak erwischt von der Form her.
Aber hilf uns nochmal, ist deine Kenntnis, die du hast, mehr Learning from year-long doing? Oder hast du dir irgendwann auch mal Inputs geholt und woher hast du dir Inputs geholt? Weil in der Zeit, als du in Großbritannien trainiert hast, da hast du ja schon in dem Team da an der Uni trainiert, richtig?
Ja, teilweise habe ich da mittrainiert, aber okay. Das war eigentlich eher so, Erfahrung, sage ich mal so. Mhm. Alles irgendwie angeeignet. Ich hatte ja ganz früher mal einen Trainer, die ersten 2 Jahre oder so.
Ja.
Aber eigentlich wusste ich dann, okay, man weiß ja ungefähr, was muss ich trainieren, für welche Zeit zu rennen, keine Ahnung. Will ich die 10 Kilometer unter 30 Minuten rennen, muss ich halt 10 mal 1000 auf jeden Fall mal unter 3er Schnitt irgendwie deutlich rennen mit kurzer Trabpause oder sowas in der Art oder mal auch kürzere Sachen. Im Prinzip weiß man, was passiert. Und jetzt ist es halt eher zielgerichtet und so. Und Learning by Doing war es vorher. Und jetzt hat man halt einen, wo man auch sich mal ein bisschen beraten kann, einen Coach. Lars Schweizer macht das von Two Peaks Endurance. Und ist halt ganz cool, weil ja, der bremst mich dann auch ein bisschen. Ich mache halt auch lange nicht den Umfang. Früher war irgendwie 140 Kilometer pro Woche müssen es sein. Alles, jeder Dauerlauf unterm 4er Schnitt irgendwie und Intervalle irgendwie so 1000er war halt auch immer irgendwie, keine Ahnung, muss halt unter 3 Minuten sein, sonst wirkt es nicht, aber und jetzt mache ich halt kaum was unter 3 Minuten im Moment, also eher, es macht auch eigentlich fast keinen Unterschied vom Puls her, ob ich jetzt 2,57 oder 3,06 laufe, also die Wirkung ist wahrscheinlich das Gleiche. Aber früher hat man halt gedacht, okay, ich muss halt unter 3 bleiben oder
wie,
so.
Wie bist du auf deinen Coach gekommen, auf den Lars Schweizer? Wie kam das zustande? Also stelle ich mir jetzt einfach den Prozess irgendwie spannend vor. Ich meine, wenn dann die Entscheidung irgendwo fällt, du suchst dir da ein bisschen Unterstützung. Da gibt es ja wahrscheinlich trotzdem viel Auswahl. Wie seid ihr zusammengekommen?
Ja, eigentlich durch einen Hannes Namberger, der ja auch beim UTMB schon ganz, ganz vorne immer dabei war. Und ich trainiere öfter mit Hannes, ist auch ein guter Freund und so. Und Hannes wird auch von Lars trainiert. Und auch die Hans-Peter Innerhofer und Manuel Innerhofer sind jetzt auch beim Lars, die ja auch in Österreich halt ganz vorne mitmischen, auch auf 5.000 und 10.000 Meter und so, österreichische Meister sind. Von daher, also er hat schon gute Athleten am Start und ist auch ein netter Typ. Von daher hatte ich gedacht, komm, probieren wir es einfach mal.
Und der Austausch ist dann über Training Peaks oder worüber macht ihr das?
Ja, genau, Training Peaks hat ja mein Trainingsplan quasi drin und das wird dann einfach auf meine Garmin gespielt und da habe ich dann halt das Training einfach so drin und ich trainiere, was halt auch ein großer Unterschied ist, ich trainiere halt ja nicht nach Pace, früher habe ich halt wirklich nur nach Pace trainiert oder so und jetzt halt wirklich komplett jedes Training auch pulsgesteuert quasi.
Okay, das ist interessant, ja, spannend.
Also ich gucke halt, dass ich halt immer in meiner Zone bin. Also was weiß ich, bei normalem Dauerlauf, Zone 2 Dauerlauf, also normaler GA1 quasi, bin ich dann bis maximal 156 Puls und gucke halt, dass ich da in dem Bereich bin. Vor allen Dingen, was ich krass gemerkt habe, also ich weiß halt mal, normalerweise, also im Moment laufe ich eher flach, aber was einen Riesenunterschied macht, also wenn ich jetzt hier profiliert laufe, was ich ja eigentlich normalerweise immer mache, am Berg trainiere und so, selbst wenn ich da nur ganz locker unterwegs bin am Berg, komme ich halt schon eigentlich in Zone 3, das heißt in ja so Grauzone, will ich sagen, oder in eine Zone, die man eigentlich nicht so oft ansprechen sollte und so. Und jetzt habe ich mal mit Puls halt am Berg auch trainiert und da letzten Donnerstag zum Beispiel so einen Marathon gemacht bei mir hier mit 1600 Höhenmeter und da war ich halt über eine Stunde in Zone 3 quasi, was halt eigentlich viel zu viel ist. Ich sollte nur Zone 2 laufen. Da habe ich mal gemerkt, früher quasi, also die letzten 2-3 Jahre, was ich alles hier so trainiert habe im Gelände, war eigentlich alles viel zu schnell.
Ich erinnere mich, glaube ich, an den Post. Da stand aber was von Eskalieren, ne? Aber ich meine, das ist ja jetzt keine so große Überraschung, oder? Oder hast du nicht gedacht, dass du so hoch gehst im Puls, wenn du einen Berg hochläufst?
Ich glaube, da gibt es einen Unterschied zwischen reeller Anstrengungsgrad und gefühltem Anstrengungsgrad. Und ich glaube, das ist total individuell. Also so wie sich das bei Flo ja anhört, ist es ja so, dass er einfach auch viel ab kann an Intensität, sage ich jetzt mal. Dass er aber nicht zwingend gut ist. Also grundsätzlich ist es natürlich gut, wenn man Wettkämpfe läuft, dass man viel ab kann, aber ich meine, für die Trainingssteuerung ist es ja auch dann gut, wenn man, wie er jetzt ja selber sagt, feststellt, dass man am Ende doch sich in den Zonen bewegt, die ja dann für das, was man eben vorhat, auch zielführend sind. Und ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel, spiel mal wieder auf den Wings for Life World Run an, wenn er da vorhat, irgendwie recht weit zu kommen, ja, dann reden wir ja von einer absoluten Langzeitausdauer, Beanspruchung und dann, ja, ist halt viel Grundlagentraining wichtig, sag ich mal, auch gerade bei den langen Geschichten, weil dann eine Zone 3 nicht so wahnsinnig viel weiterhilft.
Ja, na gut, Zone, wahrscheinlich glaube ich schon, größtenteils in Zone 3 quasi.
Der dann schon, genau, der Wettkampf natürlich schon, ja.
Dann schon, aber die Hauptdauerläufe macht man halt trotzdem im lockeren Bereich, also GA1-Bereich für andere oder bei genau. Mir halt im lockeren Bereich. Also die Zone 3 quasi, das ist bei mir irgendwie Puls ab 161 bis 170, ist halt so eine Zone, die man eigentlich jetzt nur gezielt läuft. Also normaler Dauerlauf läuft man langsamer und Intervalle, die ballert man halt richtig hart. Halt. Das ist ja quasi so mehr oder weniger auch so polarisiertes Training. Die Zone 3 läuft man ja nicht so oft dann eigentlich oder sollte man nicht so oft laufen. Und ja, also Hauptmerkmal oder Hauptding, was ich halt festgestellt habe, echt, also am Berg, da komme ich halt super schnell hoch im Puls. Und da war ich mit Sicherheit immer viel, viel zu schnell unterwegs, auch bei den lockeren Dauerläufen, was man ja eigentlich nicht machen soll. Also Dauerläufe locker, die müssen halt wirklich locker sein. Also die haben sich locker angefühlt, aber eigentlich war ich schon viel zu hoch vom Puls her. Und deshalb ist auch mal für mich interessant, so mal zu sehen, wo ich eigentlich früher so unterwegs war. Und jetzt spreche ich schon eigentlich die richtigen Zonen im Moment dann an. Und jetzt muss man mal gucken, wie sich das dann entwickelt im Wettkampf dann und so.
Ja gut, wenn das natürliche Habitat mehr profiliert ist, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, weil alles, was bei uns in der Gegend hier mehr als 10 cm Höhengewinn auf 100 Meter hat, ist ein Berg. Ja, das ist bei dir noch flachlaufen. Ja. Da ist natürlich auch dieser Reiz, okay, ich laufe da hoch, ich bin draußen und so weiter. Das kriegt man halt viel, viel weniger mit, ne? Weil auf dem Laufband würdest du das nie laufen, ne? Weil das eine andere psychische Befassung mit der Steigung ist, ja. Ich habe das bei diesem legendären Leuchtturmlauf da in Plachitas versucht halt auch den Leuten, wo klar war, dass die im letzten Teil dieser Steigung da auf jeden Fall viel zu hoch sein werden, versucht klar zu machen, dass man da gehen kann, aber das macht keiner.
Das ist halt auch ein Riesenfehler, weil gerade das, wenn du jetzt halt, wie gesagt, Donnerstag, der Marathon, den ich da gemacht habe, der war vom Gefühl locker, aber ich hatte halt auch meinen Pulsgurt an, aber ich war tatsächlich eine Stunde in Zone 3.
Ja, das ist Wahnsinn.
Und je nachdem, wenn du halt ganz lang rennen willst, also Zone 3 sowas, bei mir jetzt, wie gesagt, das ist so Puls, keine Ahnung, was 160 bis 170 oder 158 bis 170 sowas, das kann man zeitlang laufen, so vielleicht noch für einen Wings for Life World Run, aber wenn man jetzt einen 100 Kilometer Ultra Trail plant, kannst du halt vergessen, ne? Also da ist man eher, keine Ahnung, ein bisschen niedriger unterwegs und deshalb muss man das natürlich auch trainieren. Und bei ganz steilen Passagen macht es halt von daher auch Sinn, mal zu gehen, weil sonst kommst du vom Puls viel zu hoch und das kann man eigentlich nicht lang halten. Also genau.
Das ist schon mal sehr spannend, dass du dafür in deinem hohen Athletenalter einen Trainer brauchtest.
Ich glaube, also grundsätzlich, ich sehe da auf jeden Fall Parallelen nochmal zu dem, was ich am Ende auch die letzten Jahre bei Renato Canova gemacht habe, der übrigens auch diesen mittleren Bereich komplett aus meinem Training egalisiert hat, der dann auch, da war ich ja dann auch schon, wann haben wir uns kennengelernt, 2020, also da, ja, auch Anfang 30 zumindest auch, und da auch gesagt hat, naja, ganz ehrlich, nice to have, dass du da irgendwie 3,30, 3,40, 3,45 auch in Dauerläufen machst, aber was bringt das denn? Also du machst jetzt so und so viele Jahre Ausdauerleistungssport, das ist ein Bereich, der bringt dich jetzt null weiter, ne? Da passiert ja kein Reiz mehr sozusagen. Und der hat dann auch gesagt, dass der Großteil meiner Kilometer hat er dafür gesorgt, dass das sehr viel ruhiger ist. Also ich habe wirklich die Grundlagengeschichten, wenn es jetzt weitestgehend flache Dauerläufe waren, irgendwo plus minus 4 Minuten nur noch gemacht, aber dadurch natürlich auch ein bisschen mehr Qualität schaffen können in den Workout-Tagen sozusagen, aber auch da jetzt nicht crazy, also da ist auch nicht in 2,40er-Tempo, weil er auch gesagt hat, das brauchst du für einen Marathon nicht, also wir haben da viel in diesem, ganz ähnlich wie bei dir, klingt ganz ähnlich, Schwellenbereich, also Halbmarathon, Marathon-Pace, aber dafür halt dann mehr Umfang an solchen Tagen gemacht und mir persönlich hat das tatsächlich sehr gut bekommen, also ich habe da ja viele Jahre davor das eben ja immer so gehandhabt, wie ich es davor immer gemacht habe in Ringsburg, was ja auch irgendwo okay war. Aber manchmal tut so ein Wechsel und so ein paar neue Stellschrauben tatsächlich ganz gut. Und was ja auch so ein Thema ist, was jetzt immer noch, also es ist jetzt nicht mehr neu, aber auch immer noch gerade bei im Marathonbereich, im Triathlon sowieso, aber generell im Langzeitausdauersport, glaube ich, immer noch viel gearbeitet wird, würde mich interessieren, wie das bei dir aussieht, ist natürlich auch das Thema Verpflegung während eines Wettkampfs, also Race Nutrition sozusagen. Hast du da, vielleicht ja auch durch Input von deinem neuen Coach, von Lars Schweizer, irgendwie habt ihr da was dran getweakt irgendwie, beziehungsweise wie sieht sonst üblicherweise das aus? Was kannst du an Kohlenhydraten pro Stunde aufnehmen?
Ja, das ist so, Thema Ernährung ist halt super individuell, da muss halt jeder eigentlich, sage ich immer, da kriege ich auch Anfragen, wie, was nimmst du da so und so. Ja gut, im Prinzip muss jeder selbst probieren, weil der eine verträgt es vom Magen her, der andere nicht und so. Aber ja, da mache ich gar nicht so viel. Also beziehungsweise jetzt in den letzten 3-4 langen Läufen habe ich halt natürlich schon nochmal probiert, möglichst viel Kohlenhydrate, also so, das ist bei mir dann ja so um die 70 Gramm pro Stunde, versuche ich halt irgendwie reinzudrücken, weil ja, es bleibt nicht aus. Eigentlich finde ich es nicht geil, weil ich laufe lieber irgendwie ohne alles. Aber wenn man so ganz lange Strecken läuft, Marathon und noch weiter Ultras und so, dann muss man einfach die Kohlenhydrate irgendwie reinkriegen, sonst kommt der Einbruch früher oder später. Also keine Chance, dann weit ein hohes Tempo zu rennen oder generell weit zu rennen, weil wenn die Energie weg ist, dann geht halt nichts mehr. Und so probiere ich halt eigentlich in den langen Läufen halt das schon mal zu simulieren. Also letzte Woche habe ich einen Marathon gemacht, wie gesagt, da habe ich es probiert und einmal noch ein 30-Kilometer-Lauf mit 3x7 Kilometer im Marathon-Tempo und da habe ich halt auch dann mir so kleinen Mini-Camping-Tisch an die Seite gestellt und da halt meine Getränke, meine flüssige Kohlenhydrate hingestellt und dann jede Runde, also die Runde hat dann so knapp 5 Kilometer gehabt und jede Runde quasi also alle, was ist dann alle 25 Minuten oder so, habe ich mir halt meine Kohlenhydrate reingepfeffert.
Und dann in Race Pace vorbeigedonnert und den Tisch umgeschmissen oder anhalten und in Ruhe trinken?
Ja, das ist auch ein Tipp von mir. Also an der Station VPs, egal welche Marathon, halt mal noch nie irgendwie da paniken, sondern lieber mal rausholen und sicher die Flasche erwischen, weil man sieht ja immer tolle Videos, wo sie dann durchhetzen und die Flasche verlieren. Ja, lieber mal ein Stück, ganz ehrlich, man verliert halt nichts, ne? Also, ob du jetzt da 3 Sekunden verlierst, lieber 3 Sekunden da langsamer laufen und die Kohlenhydrate reinkriegen und später nochmal aufdrehen, als da die Flasche zu verpassen, weil das ist eigentlich, gerade im Ultralaufbereich ist es A und O. Wenn du da nicht irgendwie die Kohlenhydrate irgendwie reinkriegst, dann wird's nix, ne?
Und du nimmst flüssig oder auch nochmal ein Notfallgel am Mann?
Ja, gilt, ja. Also habe ich meistens am Mann quasi in der Hose oder in der Tasche drin, gilt's, und aber am liebsten eigentlich flüssig.
Ja gut, das sind ja schon die Sachen, was du gesagt hast, das muss halt jeder ja erstmal runterkriegen, ne, bei einer gewissen Anstrengung. Viele haben ja auch schon das Problem mit der Konsistenz im Mund, ja, also das dann im Mund zu haben, weiter vernünftig atmen zu können, das entsprechend runterzukriegen, dann brauchst du im Zweifel ja noch irgendwie mal einen Schluck Wasser oder was, um es halt vernünftig runterzukriegen. Da, alles nicht so einfach, ne?
Ja.
Über Stunden.
Das ist halt alles, ne? Übungssache, genau. Ja. Also, ich meine, bei der Ultras hat man sowieso länger Zeit, da hat man dann seinen Rucksack, seinen Trail-Rucksack, hat da alles vollgestopft mit Gels oder so. Und da hat man ja meistens Wasserstellen oder so, hoffentlich, wo man Wasser nachladen kann. Und beim Ultra ist es ja nicht so krass, weil da ist man ja langsamer unterwegs. Da kann man dann sich schön ernähren. Beim Marathon oder Halbmarathon
sieht es anders aus. Ist ein bisschen stressig,
ne? Da ist man meistens so bis. Genau, ja.
Welche Rolle spielen denn jetzt bei dir noch Wettkämpfe überhaupt in der Vorbereitung? Jetzt, du hast gesagt, okay, Wings for Life ist jetzt erstmal der Saisonhöhepunkt im Frühjahr. Hast du die dann nur so als Lust und Laune mitgenommen oder habt ihr die auch strukturell in den Plan eingearbeitet?
Ja, ich habe Anfang März habe ich jetzt hier einen Reit im Winkel Trail-Marathon gemacht vom Mountain Man mit einem Marathon gut laufbar, also hauptsächlich so Forststraßen mit 1000, was hat er, 1200 Höhenmeter gehabt. Das war quasi der erste lange Lauf dann, zügiger, langer Lauf in Vorbereitung. Und sonst, ja gut, ich habe noch einen, ja gut, Mini-Lauf gemacht, so ein kleines Mini-Projekt gibt es auch auf YouTube. Ammersee habe ich so einen Rekord aufgestellt. FKT bin ich vor kurzem rumgerannt. Das waren 46 Kilometer, alles so mehr oder weniger in Wings for Life World Run Pace. Und ja, sonst eigentlich war nur der Reit im Winkel, der Mountain Man war eigentlich nur der erste Wettkampf. Und sonst habe ich nichts mehr gemacht. Wobei, nee, ich laufe am Sonntag in Wien.
Ah, ja, schau her. Kann man ja mal kurz vergessen. Ne?
Das ist ja. Da wird man kurz so einen Marathon rausgelassen. Na, so einen Wien-Marathon wollte ich noch gewinnen. Ja, okay.
Ja, eigentlich hätte ich Bock zu ballern, aber ich habe ja jetzt einen Coach. Und, ich muss leider langsamer laufen, als ich gern würde. Weil eigentlich würde ich gerne mal testen, so, ja, was geht denn?
Ja, das ist dann 2 Wochen vor dem eigentlichen Ereignis ein bisschen zu lang zum Testen, ne?
Ja.
Ich habe da auch schon gehört, dass Trainer über die Bande gesprungen sind auf den letzten Metern, um Leute, aber in dem Fall ging es, glaube ich, eher um nach vorne schieben, als aufzuhalten.
Ja, genau, das wird auch noch spannend. Also Sonntag laufe ich in Wien und mal gucken, ja.
Sag mal, wo du gerade Wien sagst, fällt mir jetzt gerade wieder wegen Bremsen und so, fällt mir gerade der Peking-Marathon an. Habt ihr das verfolgt?
Ich habe nicht verfolgt, aber ja, man kommt auf jeden Fall umhin, die Szene zu sehen zumindest, ja.
Also was spannend
ist, ganz normal aus,
wie groß das gespielt wird, weil das ja wirklich, das läuft ja weltweit logischerweise, ne? Die Nummer läuft halt weltweit, ja.
Ja, ja.
Also sagen wir mal so, ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass irgendwo jemand gewonnen hat, der gewinnen sollte. Das,
klar.
Ja. Um es mal vorsichtig zu sagen.
Ich habe es erst gar nicht verstanden. Ich habe das so gesehen und denke so, okay, na gut, die Kenianer sind am Joggen, ist klar. Irgendwas stimmt da nicht. Ja. Und wenn 3 Kenianer jemand anders da vorbeilassen, irgendwas ist da ein bisschen komisch. Ja gut, ja, keine Ahnung, was da der Deal war bei der Sache.
Also ich habe tatsächlich erst gedacht, die werden Tempo machen.
Hatte ich auch
aber
gedacht,
die hatten ja
hatte
eine
ich auch
Startnummer.
Gedacht, aber die dürfen ja eigentlich meistens auch gar nicht finishen. Ne? Oder zumindest ist das heutzutage im Regelwerk ja dann oft festgehalten. Also da wurde auch beim Halbmarathon, habe ich eine Anekdote mitbekommen, die haben es jetzt mit Humor genommen, dass auf der Pressekonferenz von Berlin war quasi ein, also es gab 2 Top-Athleten, die vorgestellt wurden. Und der 2. Top-Athlet, der vorgestellt wurde, der war wohl letztes Jahr recht gut. Hat recht gut abgeschnitten, deswegen haben sie wieder eingeladen. Aber der war eigentlich Pacemaker letztes Jahr. Hat wohl vergessen, dass er dann eigentlich nicht die Leute racen soll, sondern halt irgendwie Pace machen soll. Und hat er auch gefinisht. Deswegen haben sie gesagt, komm, dann kriegst du dieses Jahr einen regulären Startplatz. Aber eigentlich ist ja dann bei Pacemakern schon in der Zwischenzeit so, dass die dann eine Aufgabe haben. Es ist ja auch dann so, wenn die sollen sich ja darauf konzentrieren, möglichst schnell die anderen oder möglichst perfekt den anderen irgendwie das Tempo hinzulaufen und nicht im Zweifelsfall zu gucken, ob sie die Leute dann noch platt machen können. Aber das waren, glaube ich, keine Pacemaker, oder? Waren das Pacemaker? Ich habe es nicht rausgekriegt jetzt in
Peking. Das ist ja nicht mehr so eindeutig zu unterscheiden.
Auf der Nummer stand, glaube ich, jetzt vielleicht noch an die Zeiten. Pace oder irgendwas drauf, also zumindest habe ich es nicht wahrgenommen.
Nee. Ihr erinnert euch noch an die Zeiten, als in Berlin die Pacemaker die gestreiften Trikots anhatten?
Ja, genau.
Ne? Also das war ja dann sehr eindeutig zu identifizieren. Ja. Ne? Zu dem Zeitpunkt war es aber auch so, dass alle eine Startnummer hatten und, so wie du sagst, Philipp, noch nicht im Vertrag drinstehen hatten, laufen bis XY und so weiter. Ne? Das war so. Aber das ist ja nicht so ganz nach den Regeln des Weltverbandes, ne? Wenn man es richtig strikt anguckt. Also ist da eine kleine Änderung vorgenommen worden. Jetzt sind die halt mit diesem Pace versehen und so weiter. Das ist ja alles so. Also ich erinnere mich an eine Auflage des großen deutschen Marathons in unserer Hauptstadt. Da hat ein gewisser Tanui, glaube ich, gewonnen. Und er war sehr lange mit seinem Trainingspartner zusammen.
Ja, das habe ich auch damals, glaube ich, gesehen. Das sah auch irgendwie ganz komisch aus.
Und da war es war zumindest eine heftige Diskussion anschließend, ja. Wer sah besser aus kurz vorm Brandenburger Tor? Also nicht hinterm Brandenburger Tor, sondern vorm Brandenburger Tor, ja. Und da gab es halt auch die Diskussion, ne? Wer da hat wen gewinnen lassen müssen, bla bla bla, ja, weil Tanui ja damals ja absolute Weltklasseläufer und Chef in der Trainingsgruppe und so weiter und so weiter. Also nochmal, ich habe die Szene schon mal gesehen, jetzt vielleicht nicht ganz so eindeutig, ja.
Ja.
Aber das ist jetzt, ist auch egal, wenn die für sich entscheiden, langsamer zu laufen, what's the problem?
Ja, genau. Also,
ja, aber es gibt eine Untersuchung, des Weltverbandes.
Ja, weil es halt wie ein getürktes Rennen aussieht. Ich meine, die hatten ja auch alle drei das gleiche Trikot an. Also vielleicht waren es doch Pacemaker und die haben halt für den Veranstalter ein eigenes Trikot bekommen. Und der andere sah aus wie ein einheimischer Läufer. I don't know, ob der irgendwie wegen, wobei Olympia-Quali ist ja schon durch. Ich weiß nicht, um was es da gegangen ist, außer um den Sieg.
Eigentlich um den Landesrekord im Halbmarathon.
Gut, da könnten die, jetzt nichts mit zu tun
haben,
die Kenianer dann, aber... Nee. Ja, auf jeden Fall ungewöhnliches Finish, so würde ich es jetzt mal sagen.
Ja, ich habe nur 2-3 Kommentare wieder drunter gelesen irgendwo. Das erscheint ja jetzt tatsächlich überall, dieses Video. Da hieß es nur irgendwie, wahrscheinlich hat der Läufer selbst auch irgendwie die Pacer engagiert oder die Jungs engagiert, sodass er eine schnelle Zeit läuft. Okay, vielleicht war es so. Okay. Man weiß es nicht genau. Aber ich habe irgendwo gelesen, was vielleicht für mich so Sinn macht, dass der, die selbst engagiert hat, dass er diese Zeit knackt oder so.
Ja, genau. Dann haben sie ihm quasi den Vortritt gelassen.
Vielleicht, man weiß es nicht.
Ja, also er hat den Rekord nicht geschafft. Es war, der war ja irgendwie bei 63,40 oder sowas, war ja jetzt, glaube ich, im Ziel. Und der Rekord ist wohl irgendwie besser. Aber das ist ja noch nicht mal der Punkt, sondern es geht ja dann um Matchfixing letztlich. Ne? Also
ich weiß nicht, ob man darauf wetten kann oder ob das bei Laufveranstaltungen gemacht wird. Wahrscheinlich kann man kann halt wahrscheinlich auf alles wetten, aber dann wäre es natürlich ein Problem, weil klar.
In Macau kannst du auf alles wetten.
Ja.
Auch wie hoch der Puls von Flo beim Höchstwahl-Leifwörtern ist.
Am Schluss sehr
hoch. Genau so ist der Tipp auch. Hoch, mittel, hoch, sehr hoch. Und da kannst du dann dein Vermögen draufsetzen. Sag mal, wo wir schon bei den großen Läufen sind und Flo ja Wien fast vergessen hätte, das kommt aber erst noch. Erstens war ja Rotterdam am Wochenende, wo ja eigentlich Kelvin Kiptum laufen sollte. Ja, natürlich nochmal eine kleine Erinnerung an den tragischen Tod des Weltrekordhalters. Abdi Adeye gewonnen, den Niederländer, in 204. Ja, das ist schon auch eine Hausnummer. Ja, also den habe ich übrigens auf der Rechnung für
ist auch sehr konstant über die letzten Jahre, muss man sagen. Gab jetzt wenig Rennen, die komplett daneben gegangen sind. Er ist oft sehr stabil in diesem 2-4 hoch, 2-5er, 2-6 Bereich gewesen. Und ja, also ich glaube, für ein taktisches Rennen auf jeden Fall jemand, den man damit auf der Rechnung haben sollte. Und der war auch in Tokio respektive Sapporo war er auch relativ gut mit dabei, glaube ich.
Ja, genau. Und dann habe ich mir weil ich tatsächlich am Montag mal ein bisschen Ruhe gemacht habe und Zeit hatte, habe ich mir mal sehr ausführlich den Boston-Marathon angeguckt. Und sagen wir mal so, also da haben zumindest
kurzer
bei den
Einschub,
Männern,
die Leute es war schon die Silbermedaille. Wer war gut dabei?
Ja,
ich wusste nicht mehr, ob er aufs Podest kam oder irgendwie Top 5 war, aber also Silber, ja.
Boston Marathon ist schon auch ein spezielles Rennen. Ne? Also erstmal ist ja cool, dass es da keine Tempomacher gibt. Ne? Also wenn man das da so gewohnt ist von den Rennen in Europa, dann ist das ja einfach ein anderer Deal. Ne? Eigentlich, Flo, ist das ehrlichere Rennen, oder?
Ja, gut, ja, ich bin wobei ich meine 10.000 Meter Zeit damals mit Pacemaker gelaufen bin. Meine Bestzeit. Aber ich laufe auch ohne Pacemaker. Also eigentlich ist mir egal. Also ich rein theoretisch das, was ich laufen kann, laufe ich auch allein daheim. Also ich brauche eigentlich kein Feld oder Pacemaker. Wenn die Form stimmt, dann renne ich das auch allein. Was heißt ehrlich? Ja.
Es verändert ja so ein Rennen, ne? Also das Rennen ist ja völlig anders.
Findest du so schon. Rennen, klassische Meisterschaftsrennen oder jetzt sowas wie Boston, New York geiler als Zuschauer, als natürlich jemand, der sich gut auch auskennt? Oder findest du so Weltrekordambitionen oft genug in Berlin jetzt passiert oder jetzt auch, keine Ahnung, in Chicago? Was findest
Valencia,
du
als, sind ja auch
als Zuschauer geiler?
Ja, ist bestimmt beides geil für Zuschauer. Also ich persönlich würde eher so die normalen Rennen ohne großes Schnickschnack und Pacemaker und so bevorzugen. Aber für die Zuschauer, glaube ich, ist beides cool irgendwie. Klar, so andere mit Pacemaker und Weltrekord, das zieht halt immer. Das wird natürlich von Medien auch hochgespielt und so. Da ist natürlich mehr los wahrscheinlich noch als, wobei Boston, da geht es bestimmt auch ordentlich ab. Also, so ein Marathon würde ich auch gerne mal machen. Also Boston oder New York. Ja, fehlt eigentlich noch.
Zumal das ja eigentlich für dich prädestiniert ist, wegen der Höhenmeter.
Das stimmt, ja. Ja, das ist sehr interessant, weil Eigentlich laufe ich ja lieber sowas bisschen, ja, nicht ganz so flaches, wo halt auch ein bisschen Tempowechsel stattfindet. Das ist auch nicht schlecht, weil wenn man stupide irgendwie immer seinen Schnitt genau laufen kann, dann hat man halt wenig Abwechslung drin. Und wenn dann mal so ein Hügel kommt und man halt mal ein bisschen anders läuft, eine andere Frequenz, das ist manchmal gar nicht so verkehrt.
Wobei das da schon auffällig war, weil Cecilia Lemmer ist ja bei den Männern da auf 2 Stunden losgelaufen, ne? Also noch sehr, sehr, sehr lang war der auf dem Tempo unterwegs. Hat natürlich auch damit zu tun, dass die ersten Kilometer, also die ersten 6 oder so, glaube ich sogar, nicht nur leicht bergab, sondern da geht es wirklich bergab. Ja? Also man rennt ja praktisch so eine kleine Rampe erstmal runter, was ja auch wahnsinnig schwer ist, um überhaupt mal in einen Rhythmus reinzukommen, ne? Weil das ja was ganz anderes ist, als wenn du jetzt normal losläufst. Ja,
ja. Na, kann ich mich erinnern, ich bin mal Hermannslauf gelaufen.
Ah, ja, genau, sowas, ja. Mhm.
Da geht es die ersten 5 Kilometer richtig bergab.
Ja, und dann aber länger bergauf, ne?
Und vor allem, wenn man länger bergab geht, und da, natürlich ist man dann schneller als geraden. Aber das kann schon sein, das ist halt für die Oberschenkel nicht so ideal, ja. Sagen wir mal so, ne? Und dann meistens überpaced man dann und hinten raus wird es dann hart.
Was ich halt auch psychologisch total spannend fand, die Herangehensweise bei den Männern ist halt Rock'n'Roll von der ersten Sekunde an. Und die Frauen laufen halt wahnsinnig lange in einem Pulk von 15, 20 Frauen zusammen. In einem ja auch nicht so schnellen Tempo, ne? Weil das ist ja jetzt im Vergleich zu dem, was in der Frauenszene los ist, war das ja eher ein gemäßigtes Tempo, mit dem die losgelaufen sind. Ne? Weil also 2:24 kann ja normalerweise niemand mehr einen großen Stadtmarathon gewinnen. Aber das ist natürlich bei Boston wirklich was anderes. Allerdings ist Helen Obiri dann ja hinten raus, weil sie die Lokedi loswerden musste, die letzten 5 Kilometer in 15:06 gelaufen. Das ist dann schon eine andere Ansage. Und da ist es tatsächlich ja immer wieder wellig, ne? Also hinten raus geht es ja immer so leicht hoch, runter, hoch, runter. Dann noch so eine ganz fiese Unterführung, relativ kurz vorm Ziel, wo es dann nochmal ziemlich steil runtergeht und dann nochmal, also kurz nur, aber das ist ja auch ganz übel, wenn du schon wahrscheinlich oberschenkelmäßig komplett am Limit bist und dann nochmal eben bergrunter, bergauf laufen, ja, ganz schöne Nummer. Aber da würdest du dann richtig kicken, Flo, da bin ich sicher.
Ja, mal gucken, vielleicht schaffe ich es irgendwann mal noch dahin irgendwie.
Also du,
ja,
vom
New York ja genauso.
Hast du, ich glaube, man muss sich bewerben ja mit einer also mit einer Marathonzeit. Da dürfte ja aber wahrscheinlich bei dir der Long Run beim Wien-Marathon am Wochenende schon ausreichend sein, sodass man sich damit für die Altersklasse da bewerben darf sozusagen. Und klar, gut, die ist natürlich auch immer recht gut ausgebucht mit Anfragen, aber ist, glaube ich, ganz, ganz geil auf jeden Fall. Ich überlege gerade, mit wem habe ich am Wochenende auf der FIBO, komischerweise, mit Felix habe ich drüber gesprochen, wir wollten irgendjemandem den Boston-Marathon schmackhaft machen. Felix ist dort ja schon gelaufen und der meinte, du bist ganz entspannt, schau dir das Streckenprofil an, das ist ja nicht bestenlistentauglich, weil es zu viel Gefälle hat, und hat aber das dann mal so offen gelassen, ohne die Zusatzinformation, weil wenn man sich natürlich das Streckenprofil anschaut, dann ist es natürlich trotz alledem sehr wellig, auch wenn man absolut natürlich mehr Höhenmeter verliert, aber ja, ist wirklich eines der spannenden Rennen.
Ja, in Boston ist auch, glaube ich, schnellste Zeit von, war das Ryan Hall,
ja,
unter
205, ja.
204, der Einzige, der unter 205 war, ich weiß nicht, das zählt ja dann nicht als
amerikanischer
Rekord.
Genau.
Nee. Der ist 204.
Ja, das war schon echt früh noch. Das war, glaube ich, noch vor den Carbon-Schuhen. Ich glaube, der ist damals mit einem super dünnen Racing-Flat gerannt und hat da bis kurz vor Schluss echt lange ganz vorne mithalten können. Ist natürlich da auch getragen worden, möchte ich fast sagen, von den Zuschauern, die natürlich generell die eigenen Athleten frenetisch anfeuern. Ich weiß auch noch, auch so ein richtig legendäres Rennen in Boston war damals mit Map Kefledzi, der inzwischen retired ist, und ich glaube, das war sogar das Jahr nach den schlimmen Anschlägen in Boston beim Marathon. Das heißt, da war natürlich sowieso sehr patriotische Stimmung und so, und der hat dann relativ früh einen Ausreißversuch gemacht, und ich glaube, die damaligen Mitfavoriten oder eigentlich Top-Favoriten aus Kenia, die dachten sich, ja gut, das ist so ein Dude, der hat eine 2:09 stehen oder so, können wir jetzt auch mal ein bisschen vorne rumtonnen lassen, den werden wir schon wieder kriegen, und irgendwann habe ich aber registriert, Scheiße, der ist ja schon ein paar Mal mitgelaufen, der kann sich das ganz cool einteilen. Jetzt ist aber schon irgendwie eine Minute Rückstand. Und dann haben die, das weiß ich noch, das haben wir in Cervia im Ostertrainingslager primär auf Twitter verfolgt, weil der Stream nicht gescheit funktioniert hat. Und das war so geil, weil dann kam so alle paar Sekunden so eine neue Twitter-Message und dann war so, ja, und sie holen auf, und haben dann den übelsten Zwischenspurt gezogen halt bis zwischen 30 und 40. Und bei der letzten Meile waren die, glaube ich, nur noch 7 Sekunden entfernt. und sind dann aber hochgegangen und dann hat er quasi den Vorsprung auf der letzten Meile wieder auf ein paar Sekunden mehr ausbauen können, hat gewonnen, haben sie ja auch quasi, also lebende Legende automatisch damit geworden, gerade dass sie ihm kein Denkmal gebaut haben, war schon Gänsehaut auf jeden Fall, ja.
Übrigens, weil ihr da von Rekorden sprecht, die nicht anerkannt wurden, ne? Geoffrey Mutai ist da 2:11 Weltrekordzeit damals gelaufen, 2:03 klein irgendwas. Ja, und das ist ja auch nie eine, also war ja klar, dass es nicht anerkannt wurde, aber da war auch die Riesendiskussion. Ne?
Muss wahrscheinlich fast im gleichen Jahr gewesen sein.
Gesamtgefälle halt zu groß, ne? Aber zwischendurch ja eigentlich fette Steigung, dass es im Prinzip schwerer ist, würde ich sagen, schwerer ist als zum Beispiel jetzt Berlin oder Wien oder Rotterdam. Ja. Ne? Aber das ist halt die Regel, die da nun mal so besteht.
Ich glaube, das war auch das Jahr, wo Ryan Hall dort gelaufen ist. Kann das sein? Hier steht es 2011 auch 2:04:58, ja. Also Flo hat das auf jeden Fall richtig im Kopf gehabt. Das war auch so ein Jahr, auch einer der Gründe neben dem Gefälle-Faktor, also dass es zu viel Gefälle ist, um bestenlistentauglich zu sein, ist es ja auch am Ende des Tages eine Punkt-zu-Punkt-Strecke. Und auch das alleine wäre ausreichend, damit es eben nicht bestenlistentauglich ist, weil in Boston hast du, glaube ich, in 3 von 4 Fällen zwar eher Gegenwind, überwiegend auf der Strecke, aber alle, weiß nicht, 4, 5 Jahre hast du halt auch mal Rückenwind und das war so ein Jahr, wo die fast durchgehend Rückenwind hatten und dementsprechend gut angeschoben wurden. Und da kamen einige ganz, ganz schnelle Zeiten raus. Und irgendwann Boston muss ich auch mal noch machen, glaube ich. Also das wird schon...
Sag mal, Flo, hier sind wir noch dabei. 2025 zusammen.
Müssen wir einen Startplatz noch kriegen? Ich wäre dabei, ja. Also das.
Ich glaube, da ist eine. Space. Lass mich nochmal überlegen. Ich glaube, eine Firma, die du, Philipp, auf jeden Fall kennst.
Die könnten da über
hat da Einflussfaktoren.
Partnerschaft vielleicht
schon. Habe ich mal gehört.
Das ist wahrscheinlich.
Hab ich mal gehört. Ist nicht
ganz unrealistisch. Ja, da könnte ich wahrscheinlich ein paar abzweigen.
Das ist doch mal ein Deal.
Das wäre geil, ja.
Ich geh mit und mach die Kommentierung vom Fahrrad aus.
Schön bergab rollen.
So, pass mal auf, jetzt kommt übrigens noch was Schönes, weil ich gedacht habe, da könntest du, Flo, der erste Deutsche werden, der das gewinnt. Aber nein.
Es kommt.
In Boston hat schon mal ein Deutscher gewonnen.
Wirklich?
Ui. Ja, und ihr erinnert euch sicher alle noch, ja, als wäre es gestern gewesen, an Paul de Bruyne.
Nie gehört, muss ich gestehen.
Erinnert ihr euch nicht dran, höre ich auch zum ersten Mal, aber es ist eine spannende Geschichte. Also, Paul de Bruyne, ja, hat im fluffigen 1906 Jahr...
1906 wahrscheinlich oder so, weil das doch der älteste Marathon.
1932. Ja, okay, ein bisschen später. Ja. Naja, Boston hat ja die längste Tradition, ne? Also da gibt es schon eine Weile diese Veranstaltung. Ja. Hat er gewonnen und zwar in 2:33:36. Okay, das traue ich euch beiden zu nächstes Jahr.
Könnten wir noch hinkriegen, ja. Also Flo eher als ich wahrscheinlich, aber.
jetzt, du hast ein Jahr Zeit jetzt. Ne? Also, der Junge ist geboren in Weserdeich. Ja, das würde ich jetzt mal nach Norddeutschland verorten. Aber tatsächlich ist der als Navy Sailor, also als berufsmäßiger Segler bei der Army in New York gewesen. Und er war der erste Läufer, der nicht aus den Vereinigten Staaten kam, der den Boston-Marathon gewonnen hat.
Krass.
Und hat auch an den Olympischen Spielen 32 und 36 teilgenommen. Also keine Eintagsfliege. 15. 32 und Aufgabe 36. Aber hat nicht in das deutsche Trainingssystem reingepasst. Das klingt mir noch nach einer politischen
kann man zwischen den
Auseinandersetzung
lesen,
ja. In der Zeit. Mhm. Ja. Und ist dann halt wieder in die USA gegangen und hat dann geheiratet und ist dann amerikanischer Staatsbürger geworden.
Mhm. Nie gehört das?
Ja, lange Zeit dann in New York gelebt und nachdem er sich zur Ruhe gesetzt hat, ist er nach Florida gegangen, das haben wir auch schon mal gehört, ja, und hat sich dann mit Hiking-Touren und Schwimmen fit gehalten. Ja, ist Ehrenmitglied des Daytona Beach Track Clubs. Und es gibt den Paul de Bruyne Memorial 30K Road Race.
Also hat er auf jeden Fall geschafft, da hier...
Findet jeden Tag, jedes Jahr in New Smyrna Beach in Florida statt. Ja, jetzt ja, kommt ihr.
Krass. Haben wir wieder was gelernt?
Das ist doch mal, eine Geschichte.
Ist der Podcast
ja. Also eine sehr, sehr spannende Geschichte.
Sehr gut, dass man mal wieder lernt, was wir für deutsche Marathon-Weltstars zur damaligen Zeit ja wahrscheinlich hatten. War mir ein bisschen
schwierig. Ja, die Frauen haben wir da schon mal, das haben wir schon mal besprochen. Da gibt es ja eine längere Tradition von deutschen Frauen, die dort gewonnen haben. Also Uta Pippig hat er alleine dreimal dort gewonnen. Das haben wir glaube ich, schon mal besprochen. Ja. Mit Uta müssten wir auch nochmal sprechen. Ne? Charlotte Teske hat schon mal da gewonnen. Also ja, Liane Winter, das war eine Geschichte, die wir, glaube ich, auch schon mal ausführlich erzählt hatten. Ne? Aber Paul de Bruyne war mir noch neu. Ne? Ihr könnt die Nachfolger von Paul de Bruyne werden. Marathon Boston Project.
Es ist ja bis 2025 ist noch ein bisschen Zeit. Deswegen würde ich erstmal einen Blick vielleicht auf die zweite Jahreshälfte werfen und primär erstmal bei Flo schauen, was da noch so ansteht. Vielleicht noch, bei Flo weiß man ja nie, was einen noch so erwarten kann. Also jetzt ist er ja erstmal natürlich total fokussiert auf den Wings for Life World Run. Da stellst du ja auch regelmäßig das größte Team mit Abstand, glaube ich, mit großem Abstand. Ja. Und der ist jetzt am 5.5., haben wir noch relativ viele Monate des Jahres übrig. Was macht man dann noch so? So einfach, keine Ahnung, so ein paar 100-Meilen-Geschichten oder was machst du sonst noch so zwischendurch?
Nee, dann geht's auf die Bahn. Nee,
komm, echt, auf die Bahn?
Spikes, also ich will mal hier mal schön die Bahn
zuballern. Bist du
Ende Juni ziehe ich
noch unerwartet.
Spikes an. Also ich weiß,
jetzt, bist du in die neue AK gekommen und jagst Rekorde oder was?
Nee, ich glaube, ich weiß es gar nicht. Bin ich eigentlich noch M40 oder bin ich M45? Ab wann ist mal kommt man
in die nächste AK? In dem Jahr, in dem man 45 respektive 40
ist. Na, also bin ich noch M40.
Okay.
Mhm. Also bin ich noch Jungspund. So, und im Sommer, also nach dem Wings for Life World Run erstmal am 5. Mai laufe ich erstmal 1. Juni, also an meinem Geburtstag laufe ich wahrscheinlich in Salzburg den Mozart-Marathon. Mhm. Also das ist ein UTMB-Rennen, wo man sich rein theoretisch für ein OCC qualifizieren könnte in Chamonix. Den mache ich, weil er auch hier um die Ecke ist quasi. Das sind 39 Kilometer mit 1500 Höhenmeter.
Das heißt, da läufst du von Salzburg aus nach Hause, oder wie ist das?
Nee, von St. Gilgen am Wolfgangsee.
Okay. Oh, das ist aber auch ziemlich schön da, ne?
Ja, sehr schön. Die Strecke kenne ich auch schon. Dann geht es am Fuschelsee entlang bis zum Ziel in Salzburg in der Stadt. Den mache ich am 1. Juni und dann Ende Juni laufe ich tatsächlich in Wien 5000 Meter
auf der Bahn. Auf der Bahn.
Was geht da, Flo?
Da ziehe ich also meine Garmin sagt aktuell 15.02 Prognose.
Ey, da schlägst du ja knapp Helen Obiri über den Marathon.
Wobei ich schneller laufen.
Ja, das glaube ich aber auch. Ich sag mal, bis dahin ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Du hast jetzt eine sehr gute Grundlage, auf die du dann mit vielleicht doch noch ein paar schnelleren Intervallen vermutlich, ich könnte mir vorstellen, ein Trainer gibt dir noch ein paar schnellere Intervalle aufbauen wirst. Ich sag mal DM-Quali. Was ist denn die aktuelle DM-Quali für Braunschweig? Boah, das ist so 14:20 oder so.
Das ist einmal.
Das ist, na, ja, die sind aber, die sind irgendwann runtergesetzt worden, ne, um die Felder kleiner zu machen.
Nicht mehr so wie früher, okay.
Aber schau ich nach, weil das wäre natürlich, mal ein richtiger Hit.
Nee, das glaube ich eher nicht.
Das ist 2,50 wäre das auf dem Kilometer. Das wäre 14:10, ist ja langsamer, reicht ja eigentlich. Eigentlich reicht ja 2,52.
Ja, das wäre außerdem deutscher Rekord für M40 auf der Bahn.
Okay, aber ich meine, nichts anderes erwarten wir doch von dir.
Nee, das glaube ich jetzt nicht. Das macht no pressure hier, ihr Jungs.
Entschuldigung.
Nee, ich glaube, deutscher Rekord M40 auf der Bahn 5000 Meter ist, ich bin ja so ein alter Freak, aber ich glaube 14:16, der ist aber schon eher sehr alt. 14:16, aber das schaffe ich nicht mehr, da müsste ich ja Bestzeit laufen. Also
aber jetzt muss ich schon wieder dazwischen grätschen. Sorry Flo, weil du sagst jetzt ja, du stellst das Licht jetzt hier voll unter den Scheffel, weil wir müssen ja jetzt nochmal kurz festhalten. Wir haben jetzt, du hast einen neuen Trainer und du hast, was war letztes Jahr, Bad Füssing, da warst du doch nur wenige Sekunden über deiner All-Time-10-Kilometer-Zeit. Schau, du bist ja noch in der Shape, dass das möglich ist. Ja. Ja, schau her. Also wer weiß, vielleicht geht das ja doch. Weil, okay, die Uhr, die Prognosen von der Uhr, das ist immer eine Sache. Aber ich hätte jetzt auch mal gedacht, also 15 Minuten, ja, easy. Da sehe ich ja gar kein Problem bei dir. Und klar, 14:20 ist vielleicht ein bisschen extrem, aber andererseits, also wenn man sagt, hey, 30, die alte Regel geht doch 2x5 Kilometer plus eine Minute, ist ungefähr, was man über 10 rennen kann.
Ja.
Jetzt bist du vielleicht bist du in einer besseren 10 Kilometer Shape bis dahin, ja, sagen wir mal, du bist im Bereich von 30, dann wäre eine 14:30 gar nicht so out of range.
Ja, das wäre schon krass. Also im Moment würde ich mir so 14,50 würde ich mir zutrauen. 14,5. Also alles, was unter 15 geht, bin ich schon zufrieden mit. Ich bin eh froh, dass ich noch so
viel. Hast du denn schon mal Spikes wieder angehabt? Das also ist ja eine andere Geschichte. Die sind ja auch ganz anders geworden wie die Spikes, die wir früher kannten.
Ja, tatsächlich früher jetzt nur ist Flats, ja irgendwie Carbon Nägel reingeschraubt da, keine Ahnung. Ja, krass, ja. Nee, keine Ahnung, also ohne Witz, letztes Mal Spikes hatte ich an.
Bei mir
ich
kann's auch. Dir gar
nicht mehr sagen. Vor 15 Jahren wahrscheinlich oder so. Nee, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wie es sich anfühlt.
Wahrscheinlich übelst geil, nur bei uns ist halt jetzt sofort die Wade dicht, ist nicht mehr so wie mit Anfang 20.
Ja, und, das ist mein...
Und der nächste Tag, ich freue mich schon auf den nächsten Tag.
Boah, das ist dann wie im nach einem harten Marathon, wie so rückwärts die Treppe runter.
Sag mal, aber so Senioren-Leichtathletik interessiert dich nicht?
Ja, ich hatte natürlich schon mal geguckt, so vielleicht mal nochmal deutsche Meisterschaft rennen. War ja jetzt erst, also quasi Senioren, war ja mit integriert jetzt im Hannover-Marathon. Ja, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht, ja. Also wenn dann irgendwie eher Cross oder so, das sind eher so meine Dinger, ich weiß nicht. Oder ich glaube, aber da habe ich was anderes vor, ich glaube 5000 Meter deutsche Meisterschaft Senioren ist in Erding bald.
Ist in Erding, ja genau, das habe ich auch gelesen.
In Erding,
Stadion dort, blaue Bahn.
Das ist mein... Ja, und auch nicht weit weg. Ja, mal gucken, vielleicht. Also irgendwas werde ich demnächst mal machen, so ein Seniorenrennen. Aber ich fühle mich halt noch so jung.
Ich
traue mich dann.
Ich darf dir aber schon, ich darf dir schon sagen, dass du in der Seniorenklasse nicht mehr der jüngste Jahrgang bist.
Ja, das ist klar, aber ich fühle mich halt nicht wie ein Senior. Also ich kann mich noch mal erinnern, ich wurde mal westdeutscher Meister so im Halbmarathon. Damals M35 auch schon, aber ich war irgendwie... Und hab dann das ganze Ding gewonnen, halt in profilierte Strecke, auch in 1,08 tief oder so. Und 300 Höhenmeter oder sowas. Und dann wurde ich aufgerufen und denk so, ja geil, gewonnen, westdeutscher Meister, auch nicht schlecht, ist okay. Und dann wurde ich aber aufgerufen, hier, deutscher Seniorenmeister. Ich sag, was ist denn jetzt los? Habe ich was verpasst irgendwie? Da wurde ich zum ersten Mal geehrt als deutscher Seniorenmeister.
Also ich erinnere mich noch, dass bei mir schon so, wie soll ich sagen, so ein bisschen der Schock eingesetzt hat als irgendwann nicht mehr Männerhauptklasse drin stand, sondern einfach das M30 geht dann schon auch schon los, dass das separat irgendwie, zumindest in der Ergebnisliste auftaucht. Da dachte ich auch schon, ach du Scheiße, ey. So weit ist es jetzt schon.
Also pass auf, ne? Erstens wollen wir mal die erfahreneren Menschen unter uns, ja, ich inkludiere mich da, jetzt nicht so runtersprechen, ja, da wird auch vernünftiger Sport betrieben.
Ja, sicher.
Ob das jetzt vernünftig ist, da muss ich schon gleich wieder einen Haken machen. Also erstmal für die deutsche Meisterschaft in Braunschweig, ja, A-Norm 14,10.
Oh, das haben die ja krass angehoben, oh, ja. Das ist ja krass.
Ja, genau. Ne?
Ja, richtig.
Aber es sind 24 Teilnehmer, ja, das ist ja die Kenngröße. Und die B-Norm sind 14,30.
Okay. Bei uns war es früher immer so 14,20, 25, da gab es immer nur eine.
Genau, 14,20.
Genau. Ne? Aber das mal als Orientierung. Einmal, ja?
Ja. Na, einmal war ich dabei, also einmal bin ich tatsächlich 5000 Meter Finale
Wo
gewesen,
war das?
Deutsche Meisterschaft. Ich glaube, das war Ulm.
Ulm war oft, das ja, das kann Ulm. Gut sein, ja. Da war immer wieder mal.
Und da hat damals noch, ich glaube, da hat Arne Gabius gewonnen. Ich weiß es aber nicht mehr ganz. Doch, Arne Gabius hat gewonnen damals.
So.
Da war ich 12. dann im Finale.
Und dann gibt es natürlich noch was anderes, ja, was ja bei den, wie soll ich sagen, in der Hauptklasse auch immer das Ziel ist. Es gibt natürlich Weltmeisterschaften. Und zwar jedes Jahr. Ja, weil man weiß ja als Seniorensportlerin oder Sportler nicht, was im nächsten Jahr ist. Also gibt es die jedes Jahr.
Ja, dann sollen sie hier die WM mal nach Deutschland holen, dann bin ich dabei.
Ja, aber so warte mal.
Nach China.
Nee.
China habe ich keinen Bock.
Nee, oder nee, aber du schaust ja immer nach schönen Destinations halt auch, ne?
Was kommt jetzt?
Okay, ja.
Und wir reden in diesem Fall von Göteborg. Oh, was eine tolle Stadt ist. Ja, was eine tolle, auch jetzt nicht so weit dahin zu fliegen, ja. Plus, da gibt es erstmal die normale Stadionleichtathletik und einen Road Race über 10 Kilometer.
Ja.
Und ich meine, du könntest nun auch, das ist vom 13. bis 25. August. Innerhalb von der Zeit kannst du ja einmal auf der Bahn laufen und einmal auf der Straße laufen. Das wirst du gerade hinkriegen. Ne?
Ja, manchmal könnte interessant sein, wenn es jetzt nicht so weit, also ich reise halt nicht so gern irgendwie irgendwo weit weg.
Ja.
Wenn es, na gut, Schweden ist halt schon schön wahrscheinlich, klar.
In der Zeit? Das ist, glaube ich, richtig schön.
Ja gut, ja. WM, EM und alles, was da so gibt, Senioren, da kann man halt schon um die Medaillen mitrennen.
Ja.
Aber ja gut, die sind halt auch ehrlich gesagt nie so krass besetzt. Ich meine, wenn man jetzt hier die Topläufer M40 oder so nimmt, ne, Tadesse oder so, 205 Marathon. Gut, das sind, wenn alle da am Start wären, hat man halt keine Chance.
Ja, ist
das
ja klar.
Auch klar. Mhm. Aber eigentlich, was ich so mal gesehen habe, also keine Ahnung, über 10 Kilometer Straße zum Beispiel ist man halt mit 31,0 ist man halt gut dabei. Ja,
das glaube ich.
So ist man eigentlich die letzten Jahre war man da immer im Podiumbereich schon WM.
Ja, guck mal. Ne? Ich kenne noch einen, der sich diese Sachen immer anguckt und dann im Selbstversuch erstmal guckt, wie es läuft.
Ja. Mache ich auch immer. Ich habe ja immer irgendwie, keine Ahnung, dann ist so eine komische WM, DM oder was, Senioren, dann denke ich, ja, komm, gucke ich mal, was geht. Dann ziehe ich meine Schuhe an, laufe mit meiner 2-Kilometer-Runde in Inzell hier und laufe dann im Training fast so schnell oder schneller als die Jungs dann im Wettkampf dann. Und dann denke ich so, okay, hätte ich das doch besser gemacht. Aber,
also Frank Busemann ist ja auch so ein, der Challenge-Nicht-Abholder-Mensch, ja. Der hat, glaube ich, dann nach den Olympischen Spielen in Tokio, weil er unbedingt natürlich wissen wollte, wie das ist, mit den Spikes zu laufen, ja, ist er dann halt 400 Meter mit den Spikes gelaufen. Er hat es, glaube ich, auch bereut, schon nach 250 Metern. Aber das hat dann auch ausgereicht, um, ich glaube, Top 8 in der Welt in der Mastersklasse zu sein, in der er dann war.
Ja,
krass. Also, ja, do this first at home, ja, and check it out, ja, bevor man eine lange Reise macht.
Genau, ja.
Gut, das sind ja die speziellen Szenen, logischerweise, ja. Deshalb wollte ich nochmal auf diese spezielle Ausdauerszene bei dir da oben in Inzell zu sprechen kommen, weil da ja doch eine Menge Leute rumtitschen, also erstmal die ganzen Wintersportler ja logischerweise. Die fahren ja auch viel Fahrrad. Was spielt denn Fahrrad im Moment noch bei dir für eine Rolle? Oder habt ihr das unter deinem neuen Trainer anders oder weniger gewichtet?
Na doch, ich habe eigentlich fast jede Woche auf Fahrrad draufstehen, also hauptsächlich zur Regeneration. Mhm. Also jetzt zum Beispiel, gestern bin ich Stunde geradelt nur, einfach nur die Beine lockern. Also das ist jetzt so, dass ich eigentlich ja nicht jeden Tag laufe, sondern nach einer harten Einheit. Zum Beispiel letzte Woche habe ich halt dienstags irgendwie 30 Kilometer gemacht mit 3x7 Kilometer ungefähr Marathontempo. Mhm. Und am nächsten Tag steht dann eher Regeneration auf dem Plan. Da radel ich dann 60 Minuten locker. Und im Winter mache ich dann halt schon richtige Einheiten auch im Rad, wo ich dann mal irgendwie 3 Stunden Grundlage mache. Oder auch, ja gut, Intervalle habe ich noch nicht gemacht. Bisher eigentlich eher nur im Winter lange Radfahreinheiten statt einen langen Lauf. Also das ersetzt dann im Winter mal den Long Run. Und sonst im Moment auch 1-2 Mal die Woche oder 3-mal zur Regeneration oder ja, um die Beine zu schonen halt, dass man keinen so Impact hat.
Ja. Ja. Das machst du aber dann draußen oder schon auch auf der Rolle?
Ja, im Moment noch auf der Rolle, aber eigentlich, wenn es jetzt wärmer wird, hoffentlich bald nochmal, dann bin ich schon eher draußen auch, ja.
Wobei locker Radfahren bei euch ist halt schwierig, weil es geht halt irgendwann sofort einen Berg runter, respektive rauf, ne?
Ja, deshalb, sagen wir so, ja, Rolle ist halt auch ungefährlicher.
Ja,
also
klar. Mhm.
Man sieht ja schon oder man hört immer, wie viele Leute da angefahren werden und was weiß ich, ist halt schon nicht ohne. Und gerade auch hier, wo schon auch Verkehr ist. Und eine Stunde, ganz ehrlich, die kann man auch im Keller mal ein bisschen radeln, das geht ja schnell vorbei. Dann haue ich Swift an und mache noch E-Mails zwischendrin oder schreibe mit ein paar Kumpels oder chatte ein bisschen oder so. Da hat man ja auch Ablenkung und man hat auch gelockert und man hat halt das Risiko, irgendwie umgefahren zu werden, weil es ist halt schon, ich kenne so viele, die leider schon ja, angefahren worden sind im Training und so weiter. Das ist halt schon krass.
Wobei in Bayern ja grundsätzlich das Wegenetz eigentlich besser ist, als zumindest hier bei uns in Westdeutschland. Aber, sagen wir mal so, auf den Hauptstraßen kann ich mich jetzt auch nicht erinnern, so richtige Seitenstreifen gibt es auch nicht, ne?
Nee.
Ja, das, da habe ich mich nicht mit dran erinnert. Und da wird, ich meine, es gibt halt nicht so viele Straßen und die sind halt schon relativ stark befahren. Das ist halt leider so, ne? Ja.
Ja.
Bitter enough, ne? Für Philipp ein weiterer Grund, dieses Game auszulassen.
Ja, mal schauen, was die Zukunft noch so bringt.
Du kannst ja mit dem Kai fahren, der fährt auch schon mal öfter mal so
der 100 Kilometer. Fährt,
ja,
der,
In seiner Region ist das aber mit dem Radwegenetz ziemlich gut.
Das stimmt. Ich hatte kürzlich tatsächlich mit einem Radhersteller Kontakt, Ralf, kann ich jetzt ja mal hier im Podcast, wo ja nur drei Leute zuhören, hier mal kurz spoilern.
Das hast du am Wochenende gar nichts von gesagt?
Habe ich ganz vergessen.
Warum.
Und wir müssen mal gucken, aber es ist ein Radhersteller, bei dem du offensichtlich auch schon ein Rad erworben, bezogen hast, wie auch immer man das sagen möchte. Und ich soll schon mal liebe Grüße sagen, die sitzen in Darmstadt.
Okay. Ich habe mir das schon fast gedacht.
Die hatten sich
okay.
Bezüglich der Podcast-Folge mal gemeldet, wie denn der Bedarf eines Rades aussehen würde und erst mal gucken. Ja.
Also da kann ich auf jeden Fall sagen, das war ja mein Einstieg in dieses Game mit den Freunden. Das hat sehr, sehr gut zu mir gepasst. Jedes Rad hat ja eine eigene, also für alle, die keine Bezüge zu Radfahren oder Rennradfahren haben. Jedes Rad, jeder Hersteller und auch eigentlich ja jede Produktklasse hat eine eigene Geometrie. Und die passt halt mal mehr oder mal weniger zu einem individuellen Körper, weil jeder hat ja eine unterschiedliche Längenverteilung, Oberkörper, Beine und so weiter und so weiter. Und dann sitzt man mal besser oder mal schlechter einfach auf Rädern drauf. Das hat jetzt gar nichts mit teures oder weniger teures Rad oder gutes oder schlechtes Rad zu tun, sondern einfach mit der individuellen Passform. Das wie mit Schuhen im Prinzip auch. Und bei denen hat das für mich von Anfang an, ich habe mich da drauf gesetzt und es hat gepasst. Ja, und zwar total gut. Das ist natürlich dann eben spezifisch. Gut, ich bin halt relativ lang. Habe aber nicht so super lange Beine jetzt in Relation zu meiner Körperlänge. Ja, und das passte halt. Und es gibt halt andere Marken, da setze ich mich drauf, also sehr, sehr hochwertige, hochklassige Marken, da setze ich mich drauf und ich fühle mich total unwohl. Ja. Aber deshalb muss man ja auch erstmal ein Bike-Fitting machen. Ne? Also es gibt natürlich auch.
Muss man nicht.
Ja, gut, ist schon gut. Das ist viel besser. Also ohne ist so, als würdest du dich falsch rum auf ein Mietrad setzen.
Ich bin hier 3 Jahre im Keller mit dem uralten Rad meiner Frau auf der Rolle gefahren. Das ging super. Aber da hatte ich wahrscheinlich das Glück, dass das irgendwie echt gematcht hat.
Ja, das ist so. Das ist so.
Die Sitzposition, keine Ahnung, ich hatte nie Probleme, gar nichts.
So, das ist nämlich der entscheidende Punkt.
Und jetzt habe ich aber auch irgendwann mal so eine Analyse da gemacht, Sitzpositionsanalyse, wie man das auch nennt. Und jetzt habe ich mein neues Bike halt auf dem Ding. Und ich glaube, das ist schon entscheidend auch da. Dass das passt. Das ist ja wie ein Schuh, wie du sagst, so ein Laufschuh muss ja natürlich passen. Ne? Genau.
Ja, also man kann sich leider nicht immer nur nach den Marken orientieren, sondern das muss halt auch irgendwie zum Fuß passen. Das ist halt so. Ne? Da habe ich mich tatsächlich jetzt am Wochenende noch erinnert, Philipp, dass du immer sagst, ich kann blind kaufen, weil die und die Größe passt mir hundertprozentig.
Bei mir ist Marke so ein bisschen beschränkt, logischerweise.
Ja, ist ja klar, ne? Aber das ist ja ein Segen, dass man weiß, okay, die kann ich blind bestellen, die passen mir auf jeden Fall. Ja? Das ist ja so, Kleidergröße ist das ja ähnlich, ne? Wenn man irgendwo zwischen zwei Größen ist, das ist ja das Schlimmste, weil jeder Schuh ja doch einen Hauch anders irgendwie gebaut ist.
Also in überwiegender Mehrheit ist es natürlich so, weil ich schon seit 11 Jahren Adidas-Produkte laufe, dass die sich jetzt nicht grundlegend ändern. Also da habe ich sowohl für Wettkampfschuhe als auch für Freizeitschuhe die gleiche Schuhgröße. Und das ist natürlich schon easy, wenn man dann sagen kann, ich brauche einen neuen Evo 1, ich weiß zwar nicht für was, aber in UK 11, wenn der irgendwann vom Laster fällt, ich bin da. um damit in den Supermarkt zu gehen oder so,
doch,
auf den Wochenmarkt.
Ja, die Diskussion habe ich doch jetzt in Boston auch nochmal irgendwie gehabt, dass auch irgendwelche Leute gesagt haben, ey, ich brauche den unbedingt. Wofür? Ja,
also ich habe gehört, dass der Expo in Berlin 10 Stück verkauft wurden, warum auch immer, ich weiß nicht, warum die da verkauft wurden, aber
für 5.000
wahrscheinlich
Euro.
Und ich weiß auch nicht, warum, also was für Leute gehen dann da hin und sagen, ich brauche jetzt den Schuh für 500 Euro, das ist so, weil das hätte mich interessiert, die zu sehen einfach auch mal, vielleicht sind es auch Reseller oder Sammler.
Also ich glaube, das sind einfach so sehr ambitionierte Hobbyläufer.
Ja, oder man ist Liebhaber und stellt sich die Schuhe ins Regal.
Kann auch sein, ja, wer weiß. Also.
Ja, und lässt sich da Autogramme von Top-Leuten draufschreiben. Also das kann ich kenne alle möglichen Menschen, die seltsame Sachen machen.
Ist schon.
Ja, ein Freund von mir sammelt oder hat zumindest gesammelt Nike. Und die müssen halt in dem Karton
Sneaker.
Mit dem Tech.
Ja, da gibt es aber welche, die sind tatsächlich krass, also du kannst mit sowas auch Geld verdienen tatsächlich.
Ist eine Wertanlage, klar.
So selten dann teilweise sind.
Ja, guck mal, wenn ihr mal alle eure Laufschuhe behalten hättet, ne? und nicht und weggefeuert hätte hättest. Also gut, da bräuchte dir einen eigenen Raum richtig, dafür, das richtig, ist auch klar. Ne?
Locker. Also das sind so viele. Ich bin ja, seit ich laufe, keine Ahnung, seit 1997, 28 Jahre oder was.
Das ist schon eine Menge, ne?
Ja. Ich bin alles gelaufen, alles. Also das war, und wie ich auch so krass, also manchmal ärgere ich mich, dass ich so welche weggeworfen habe, so die ganz, die allerersten, waren mir fünf Nummern zu groß gefühlt. so ein Schuh oder, da gab es noch so krasse Schuhe, die ich da gelaufen bin. Mein allererster Schuh, kann ich mich noch genau erinnern.
Also war eigentlich
so
Marke, ist ja die...
War so eine Marke, die Philipp auch gern läuft, ja. Mein allererster Schuh. Und da stand ein Marathon drauf.
Geil. Ja, mega.
Und das war eigentlich gar kein Laufschuh. Nee. Ich habe nur Marathon gelesen und dachte so, geil, der geht bestimmt ab, der Schuh.
Das ist ein Freizeitschuh.
Und mit dem bin ich dann das erste Jahr komplett nur mit dem Schuh gerannt, weil ich dachte, das ist halt ein Laufschuh, weil Marathon drauf stand. Und habe da die Crossläufe gewonnen, so bei mir damals in Saarland. Ja,
perfekt.
Das war geil.
Ja. Bei Philipp ahne ich es, oder ich weiß es, glaube ich. Flo, hast du Schuhe, die du aber trotzdem aufbewahrt hast, weil es halt das besondere Rennen war?
Ja. Also jetzt, was habe ich denn hier? Hier hinten ist mein Regal. Ja, zum Beispiel 100 Kilometer Weltrekord im Laufen.
Wollte ich gerade sagen, solche Sachen, die behält man dann schon, ne?
Ja, die behält man dann schon, ja.
Ja. Bei Philipp, ich bin relativ sicher, Olympiaschuh hast behalten,
ja,
ne?
Tatsächlich. Also ich bin ja generell sehr empfänglich dafür, mir selbst hier einen Schrein zu bauen in meinem Haus.
okay. Mit Kerzen.
Ja, ich glaube, Leute sind teilweise
und so Bildchen, also von dir.
Manchmal überrascht, ja? wenn die erst später mitbekommen, dass ich irgendwie mal Leistungssport gemacht habe und ein paar Sachen auch mal irgendwo halbwegs erfolgreich hingekriegt habe, dann, das sieht man ja bei uns im Haus null. Also jetzt gerade hier, dass ich das Bild von Tadese und mir hier hinten habe.
Also ihr, jetzt mal kurz für euch zu Hause, ja? Also es hängen sehr viele Bilder mit Oberkörper frei von Philipp da hinter ihm. Die große Vitrine mit den ganzen Pokalen und da hinter dir, ist das eigentlich eine Akkreditierung, was da immer hängt, oder ist das ein Schlüssel?
Das ist ein All-Time-Pass für die European Outdoor Film Tour, den ich von Alias Terex mal bekommen habe. Also ich kann irgendwie auf jedes European Outdoor Film Tour Ding gehen. Das habe ich jetzt tatsächlich mal dahingehängt, damit ich es nicht verliere, weil sowas passiert auch gerne mal. Aber ansonsten muss ich da jetzt doch Ralf widersprechen. Also ich habe wirklich fast nichts bei mir. Also Flo sieht das leider nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich mein Bildschirm so verstellen kann.
Ich habe das Regal, habe ich.
Warte mal, mein Handy, was gerade runtergefallen ist.
Ich sehe auf jeden Fall sehr viel.
Ja, Weiß, es ist auf jeden Fall, oben ist so ein Foto von Tadese und mir vom Rio-Finish. Und ansonsten ist bei mir zu Hause nicht viel von irgendwelchen, weiß ich nicht, Wettkampferinnerungen oder so. Ich glaube, ein Olympia-Zertifikat kriegst, so eine Urkunde, das steht hier noch rum. Ansonsten tatsächlich den Olympia-Schuh, mein Wettkampfschuh von den Olympischen Spielen und den Quali-Schuh, also gleichzeitig der Schuh, mit dem ich ja auch meinen ersten Marathon angelaufen bin in Berlin, die habe ich mir tatsächlich aufgehoben. Die sind aber gar nicht hier, sondern die sind bei meinen Eltern zu Hause. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass die da nicht wegkommen, weil bei mir, keine Ahnung.
Ich wollte gerade sagen, sicher parken nennt man das
nicht. Das ist halt immer so, wenn manchmal so, ja, machen wir nicht so viel, mache ich auch nicht so gern, aber manchmal machen die ja so eine Home-Story oder so, irgendwelche Partner, haben wir letztes Jahr auch mal gehabt. Und dann kommt halt oft die Frage auf, ja, was können wir denn irgendwie hier noch zeigen, was die an deine Karriere, die größten Momente, was weiß ich, irgendwas erinnert. Da sage ich immer, eigentlich nichts. Ich habe nichts da von damals irgendwie. Es ist alles ein Sindelfing bei meinen Eltern. Und so viel ist das am Ende auch nicht.
Ja. War das auch so bei euch, dass die Eltern so zu Beginn, also ne, Kinder, Jugend
Ordner
gleichzeitig
mit
und so.
Urkunden und Zeitungsartikeln.
Jawohl, das wollte ich fragen.
Ich glaube, 15 Stück, wahrscheinlich bis ich 16 geworden bin oder so. Ich glaube, dann wurde es irgendwann mal, auch meinem Dad irgendwann zu viel, weil das irgendwie nicht aufgehört hat. Aber ja, die gibt es, glaube ich, noch. Also müsste ich tatsächlich, wenn ich mal wieder zu Hause bin, müsste ich da mal reingucken, weil ich glaube, das dann schon ein bisschen, bin da jetzt nicht super nostalgisch oder irgendwie emotional, aber ich glaube, da wäre eine Ausnahme, weil das einen in so eine komplett andere Zeit nochmal mitnimmt, wenn man das so ein bisschen durchblättert. Also so mit, keine Ahnung, 10, 11, 12, was weiß ich, dass du irgendwelche City-Läufe gemacht, so Kinderläufe.
Also allein die Fotos.
Die Fotos, ja, klar.
Ja, ist geil. Das musst du machen.
Glaube ich auch.
Ist geil. Rausholen, abfotografieren und dann posten oder so. Die kommen immer gut.
Ja, gut.
Ich habe daheim bei meiner Mutter im Keller, da verstaubt auch alles irgendwie in so einem Schrank, so ein ganzer Schrank voll Zeugs da, keine Ahnung. Also ich habe tatsächlich auch nicht viel hier, nur mein Laufequipment, mit dem ich halt noch laufe und ein paar Trophäen oder was von den letzten 5 Läufen oder so. Aber eigentlich dabei habe ich das auch nicht so rumstehen. Also tatsächlich ist bei mir auch alles im Keller bei meiner Mama und in so einem Schrank da. Und da ist immer witzig, so rumzukramen und so alte Ergebnisliste. Ich habe damals bin ich zum Beispiel in Japan Chiba Ekiden Marathon.
Oh,
bin ich
auch geil. Schon mal gerannt.
Ja. Chiba Ekiden.
Echt? Bist du auch schon mal gelaufen,
Philipp? Die Ekiden in Chiba bin ich schon mal gerannt, ja. Das war im...
Ja, müsst ihr nochmal eben, die Community mitnehmen. Vielleicht haben das noch nicht alle gehört, weil das ja schon eine spezielle, aber unfassbar große Veranstaltung ist in Japan.
Ja, ja. Ja, das ist halt ein Marathon, der wird als Staffel gelaufen. Ich glaube, 10, 5, 10 sind wir bei 20.
Ich glaube, 6 Athleten, genau, mit 5 bis, 5? Also zwischen 5 und 10er Abschnitten sind es. Am Ende ist, glaube ich...
Und am Schluss läuft ja noch 12,2
genau, ja.
So, ne? Ja, damals bin ich halt als Ersatzmann mitgefahren, dann kam ich nicht zum Einsatz und bin dann 5000 Meter auf der Bahn gegen die
das
anderen
Ersatzmänner gerannt. Das ist das Ersatz-Event. Aber ey, ich wusste nicht, dass du da auch mal dabei warst. Genau, wann war denn das, in welchem Jahr? Das ist ja übelst geil.
Vor 24 Jahren.
Ich war 2013, 2000. War ich noch. Das war,
glaube
ich,
ja, als
es das noch so gegeben. Nee, 2014 gab es ja noch einmal noch.
Also damals, ja, ich war Ersatzmann und in der Hauptmannschaft war...
Ah, kennt man, ja.
Kennt man, ne? Dann war drin
Michael. Kenne ich noch, ja, logisch. Ja.
Und Maximilian Bahn?
Nee.
Kennt den jemand?
Doch, Maxi Bahn kenne ich auch, so. Ja. Mhm.
28 oder so gerannt, über 10, 28,5 vielleicht sowas, glaub ich. Und die anderen zwei weiß ich nicht mehr.
Sag mal, auf jeden Fall. Aber als DLV oder als was seid ihr da hingereist?
DLV, ja, für Deutsche
Reiche. Ja, auch damals. Bei uns war das dann schon in dem Jahr, ich weiß nicht, ob es die Jahre davor dann auch schon so war, bei uns waren es dann Mixed Events, dann also quasi drei Frauen, drei Männer und... Genau, es geht dann in diesem Stadion los mit einer 5, glaube ich, und dann war ich auf 2 mit einem 10er und genau, so wechselt sich das immer ein bisschen ab.
Zehner,
ja. Übelst geil, also ich fand das ein Hammererlebnis, bei dir wahrscheinlich auch, die sperren eine ganze Stadt ab für 15 Hansel oder was, die da eine Staffel laufen, irgendwie auf einer Marathonrunde und stehen da in 3 Reihen und flippen aus, also das war komplett verrückt.
Es war krass, war wie für mich, wie
das wäre da. Du hast dich wie so ein Rockstar gefühlt.
Völlig eskaliert.
Ja. Also es gibt natürlich riesige Veranstaltungen auch für Schulen, für Universitäten, dann für die Unternehmensstaffeln, ne? Weil Leichtathletik und sowieso der Sport in Japan ja sehr stark über Unternehmenssportgruppen organisiert ist, also Profigruppen organisiert ist. Also da gibt es riesen Veranstaltungen, wo, so wie ihr das sagt, die Leute Dreier-, Fünfer-Reihen stehen. Das hat eher so ein bisschen, ist so eine Mischung aus Laufveranstaltung und Karneval, ne? Weil das da schon echt brutal abgeht. Und da, man übergibt so eine Schärpe, ne? Oder ist das nicht so?
Ja, genau. Ja,
kein Staffelholz, sondern so eine, einfach so eine, wie man es früher im Schulunterricht wenn man Mannschaften fürs Fußball oder so eingeteilt hat, einfach so eine, ich weiß gar nicht, was für eine Farbe es war, aber so eine Schärpe, die man sich übergestreift hat.
Ja.
Ja, siehst du, das sind schon die verrückten Sachen, ne? Die ihr schon mal mitmachen würdet. Und davon hast du noch was übrig behalten?
Na, die Ergebnisliste.
Ach so, ja, okay.
Mhm. Ergebnisliste und, keine Ahnung, habe ich alles von damals aufgehoben. Da hatte ich noch Ergebnisse gefunden. Ja, Mo Farah ist ja jetzt auch nicht mehr, der hat ja auch aufgehört. Mo Farah, auch retired. Aber Cross-Europameisterschaft irgendwie mit Mo Farah, der war Sechster, glaube ich, in dem Rennen. Da war ich halt auch dabei für den Deutschen Leichtathletikverband. Damals Wolfram Müller, Europameister gemacht. Ja, so Sachen. Ist halt cool, immer mal so ein bisschen reinzugucken.
Ja, bei uns werden die Sachen übrigens ja auch im Saarland deponiert, bei der Oma jetzt rausgeholt, damit die Vergleiche hergestellt werden können, ne? Also was Mary, meine Frau, geschwommen ist und was die Kleine jetzt schwimmt. Ne? Also ne, da wird jetzt genauestens geguckt, ne? Wann war das? Wie alt warst du da? Ja, was schwimme ich? Was bist du damals geschwommen und so? Oder? Und das kann man ja tatsächlich nicht mehr im Internet nachgucken, ne? Weil diese Ergebnisse stehen nicht mehr drin. Ne? Oder die standen noch nie drin, so eher, glaube ich.
Ja, genau. Ne, viele Sachen, die ich schon irgendwie damals gelaufen bin, wo man gar nichts mehr findet, das ist schon krass. Wo man eigentlich so denkt, oh, so jetzt schönes Video posten von damals, kannst du vergessen. Ne?
Ja, wir waren ja schon froh, dass wir deinen Spider-Man enttarnen konnten.
Ja.
Ich weiß gar nicht, woher wir das Foto hatten. Ja.
Irgendwie, das war da an der Grenze zu Luxemburg.
Ja.
Wie hieß das? Oberbillig oder Wasserbillig?
Ja, irgendwie sowas war das. Ja, auch mit einer krassen Steigung irgendwo, ne? Achso, ja, du hast ja erzählt, dass du den Radfahrer überholt hast auf der Steigung.
Ja, Führungsradfahrer.
Sehr cool, sehr cool. Ja, jetzt nehmen wir uns nochmal mit eben Wings for Life. Team schon voll oder noch nicht voll? Oder wie schaut es aus?
Ja, also wir haben ja alle Teams tatsächlich.
Du, ja, Ralf, genau, so sieht's aus.
Philipp und ich und Kai. Ich habe mir sogar hier notiert, gerade eben noch so den aktuellen Teamstand mal aufgeschrieben. Ja. Also Philipp hat jetzt 600 im Team, Kai Pflaume hat 360, Bestzeit-Podcast 65, da geht noch was.
Oh ja, da geht noch was. Ey Leute, da geht noch was. Wir waren letztes Jahr Top 15 Kilometer pro Teilnehmer.
Müssen wir das Team irgendwie nochmal separat freischalten? Vielleicht musst du da nochmal dich einklinken, Ralf. Ob man.
Nee, das Team, kann man drauf gehen. Okay. Okay. Ja, ja.
Ja, mit der.
Wir haben relativ viele inaktive Member, Leute. Ja?
Ja,
also wir brauchen noch ein paar.
Ja, dann musst du hier ändern, musst in die App gehen und da eine Teamnachricht als Captain schicken, weil das kriegt dann jeder von den Inaktiven.
Siehst du, da jetzt kommen die experienced Team Captains.
Das habe ich natürlich gemacht hier im Team Adidas und
ich verstehe schon, hier werden unlautere Vorteile genommen.
Ich glaube, das mit den Inaktiven.
Ja, mit der, wie gesagt.
Mal erinnern, was ist los mit euch hier?
Ja. Es sind ja noch 2 Wochen. Das sind die Leute, die sich vornehm zurückhalten, die Form austesten beim Wien-Marathon und dann zuschlagen.
Ja. Genau, genau. Ne?
Also ich glaube, im Bestzeit-Team letztes Jahr war derjenige, der am weitesten gelaufen ist, 56 Kilometer gelaufen. Oh, 54 oder 56 Kilometer gelaufen.
Das ist gut.
War das gut. Ne? War weiter als mein erster im Team, glaube ich, ja.
Mhm. Ja.
Naja, aktuell habe ich im Team 1242.
Mhm. Aber damit bist du schon, wollte ich gerade sagen, sehr, sehr groß weltweit, ne?
Ja. Ja, wie gesagt, seit 2016 hat ja mein Team weltweit gewonnen und mal gucken, also so um die 1600 sind meistens am Ende dann am 5. Mai dann so im Team. Vielleicht geht dieses Jahr ein bisschen mehr noch. Mein Rekord war mal 2021, wo ja quasi noch. War noch ein bisschen Corona, oder? 2021?
Ja, war noch.
Mhm. Ja, da hatte ich das größte Team mit 2750.
Oh, das ist krass. Alter, weil da so wenig Laufveranstaltungen stattgefunden haben.
Ja, da war noch zu wenig. Und ja, da waren 2775 am Ende im Team. Und da sind wir ja einmal mit meinem Team quasi an dem Tag dann einmal um die Welt gerannt. Also 48.000 Kilometer quasi. Richard World Run gemacht.
Ja.
Genau.
Ja, da habt ihr das gemacht, was es ja auch werden soll, ne? Für eine gute Sache. Also, wer noch Bock hat, ja, meldet euch an, geht in die Active Member Section. Das hilft dann noch mehr.
Genau.
Und dann geht das als das große Event in München auf die Reise. Jetzt am Wochenende soll es schneien in München. Also gut, dass es noch ein bisschen hin ist.
Ja, also in München hat man tatsächlich auch schon alles. Also beim Start. Schneeregen hat man schon vor, keine Ahnung wann das war. Dann hat man auch schon mal 27 Grad beim Start. Später waren es sogar fast 30. Also da hat man auch schon fast alle Jahreszeiten. Und ja, es geht halt hauptsächlich um guten Zweck, klar. Das ist sowieso klar. Ja, aber bei den Top-Läufern ganz vorne ist es halt echt entscheidend, wer hat so, also es ist auch ein bisschen Glücksspiel, wer gewinnt das Ding oder so weltweit vielleicht. Wer hat die besseren Bedingungen, weil wenn es in München 30 Grad hat und ab Marathon wird es halt richtig profiliert in München zum Beispiel und in Japan läuft einer bei 15 Grad in, auf einer flachen Strecke, dann hat man natürlich keine Chance, aber ja, genau, aber ich habe auf jeden Fall Bock und bin, denke ich, ganz gut vorbereitet.
Und da freuen wir uns drauf. Sehr gut, ich werde mich vor Ort überzeugen. Ich werde in München mit dabei sein. Ralf, du hast einfach eine kleine Challenge ja vor.
Philipp, einfach dranbleiben.
Ersten, 200 Meter im Olympiapark vielleicht noch. Und Ralf macht das Ganze ja im Rahmen von einem anderen Multisport-Event. Das wird, glaube ich, auch spannend. Also auf jeden Fall Handy mitnehmen, Ralf, sonst geht das ja nicht.
Ist natürlich verboten.
Da musst du irgendwie mit der Uhr das koppeln oder sowas.
Ja, genau. Ja, ich koppel das mit der Uhr und das sollte eigentlich gehen.
Hervorragend. Gut, mit einem Blick auf meine Uhr muss ich sagen, Flo hat, ich weiß nicht, wie lange der Flo noch Zeit hat, bevor er auch Richtung
Kita darf. Was hat deine Uhr gesagt? Steh jetzt auf und beweg dich, du faule Sau.
Ja, so nee, ich habe tatsächlich noch einen Termin in der Stadt, deswegen werde ich mich zumindest jetzt hier demnächst mal ausklinken. Ich sage aber schon mal vielen lieben Dank an dich, Flo, einmal mehr für deine Zeit. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den 5.5., wie sich das Training jetzt unter neuer, wie soll ich sagen, unter neuer Anleitung, in Anführungszeichen, wie sich das so auswirken wird, und vor allem bin ich aber auch gespannt auf den 5000er, muss ich sagen. Da bin ich fast noch mehr gespannt drauf, ja, im weiteren Saisonverlauf.
Ja, das ich wird auch, geil, glaube ich. Muss man noch paar per WhatsApp.
Ja, Gott, die Zeiten sind bei mir auch schon ein bisschen länger her, aber.
Schnell loslaufen und einfach so weiterlaufen.
Ja. Einfach 2,45.
Genau, was man hat, hat man, ne? Ja.
Aber ja, ich meine, da ist schon, glaube ich, auch, also ich bin ja zum Glück nie so einen totalen Blödsinn gelaufen. Da ist aber Gruppe schon auch wichtig, ne?
Ja, also finde ich, fand ich auf der Bahn immer extrem hilfreich, wenn du dich da irgendwo an die Hacken von irgendjemandem dranhängen konntest, auch für den Kopf einfach, als wenn du da selber immer am Pushen bist. Und bin ich gespannt, finde ich cool. Und genau, ansonsten, Flo hat schon gesagt, es ist nur ein bisschen Luft nach oben, Leute. Ich weiß, wir haben dieses Jahr so ein bisschen so ein verschiedenes Angebot, aber am Ende geht ja alles, es ist alles für einen guten Zweck. Deswegen meldet euch beim Flo an, meldet euch bei uns, beim Bestzeit-Team an, oder auch gerne natürlich bei mir im Adidas Runners-Team oder auch gerne bei Kai. Also Hauptsache, ihr meldet euch an, lauft mit. Ich habe gehört, gefährliches Halbwissen jetzt, dass München tatsächlich ausgebucht ist schon. Also ich glaube, Flagship Run ist nicht mehr machbar leider. Aber ihr könnt natürlich über den App-Run von überall oder auch natürlich gerne mit Freunden, Bekannten, wie auch immer, trotzdem mitlaufen. Und dann sind wir zumindest im Geiste zusammen und laufen für einen guten Zweck.
Und könnt euch eine noch geilere, flachere Strecke aussuchen, damit ihr einen kleinen Wettbewerbsvorteil habt gegen
50 Kilometer bergab.
Und mit dem Aufzug wieder hoch, ne?
Du wirst unten abgeholt dann, einfach Point to Point irgendwo.
Ja. Und am besten gefällt mir natürlich das Marathon Project Boston 25 mit Flo und Philipp. Das ist Weltklasse. Das gefällt mir.
Ja, das wäre geil. Ja, auf jeden Fall.
Gut.
Gute Lieben. Ja. Erstmal das Wochenende überstehen, ne? Kein Blödsinn machen. Ja, cool bleiben, Flo. Ja, viel Spaß in Wien.
Ihr seht mich beim Wien-Marathon.
Ja, vor allem, Flo wird wahrscheinlich die ersten Kilometer direkt führen oder sowas. Einfach mal 2,50 erster Kilometer.
Nee, ich habe meinen Gurt, meinen Brustgurt an, von daher muss ich aufpassen.
Es ist ein Lämmer.
Der Coach sieht alles.
Es ist ein Lämmer in Boston, erster Kilometer 2,38.
Ja gut, da ging es wirklich runter, aber trotzdem.
Ja, bergab, bergab.
Ja. Na, wobei, ich denke dann immer, fuck, was ist, wenn ich jetzt Sonntag mich so gut fühle, dass ich Bestzeit laufen könnte? Was ist dann? Mach ich es dann oder...
Macht es auf jeden Fall spannend, deswegen solltet ihr unbedingt auf Insta da dabei sein, das werdet ihr da sicherlich im Vor- und im Nachgang verfolgen können. Wir werden selbstverständlich deinen Account in den Shownotes verlinken, wobei dich eh jeder kennt, der hier zuhört, glaube ich, aber es kann ja trotzdem nicht schaden. Und dein Video vom Ammersee mit Fastest Known Time, das werde ich auch nochmal raussuchen und ebenfalls in die Shownotes packen. Genau, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, liebe Freunde und Freundinnen, und ansonsten geht raus, lauft, und diejenigen, die wir dann sehen werden in, jetzt steht nächste Woche schon wieder viel an, ich bin nächste Woche in Herzogenaurach, dann bin ich in Hamburg beim Marathon, da sehen Ralf und ich uns auch, und dann ist ja auch schon Wings for Life World Run, also es gibt viele Möglichkeiten, wo wir uns über den Weg laufen können, und in diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben, bis nächste Woche.